Die katholische Kirche im 19. Jahrhundert ist gerade so ein bisschen am Struggeln. Und da passt es einfach ganz gut, dass jemand diese progressiven Freimaurer denunziert.
So entsteht ja Wahrheit in der Gesellschaft.
So, hast du gehört, diese Freimaurer.
Und das ist ja ganz verrucht, was die machen. Und Satanismus. Und
die beten den Dämon mit Ziegenkopf und Titten an. Herzlich willkommen zu Bildung ohne Auftrag, dem Podcast, in dem ich Sachen recherchiere und dann meinen Freunden erzähle. Und die Sachen sind interessant und die Freunde sind lustig.
Und, no pressure.
Ja, für uns beide nicht.
Ja.
Also ich habe den Druck, interessant zu sein und den Druck, lustig zu sein, hat heute Gaston Stabiszewski. Herzlich willkommen, Gaston.
Hey, ich freue mich sehr, hier zu sein, Georg. Ich bin sehr gespannt, wie interessant es wird.
Wir können uns am Ende gegenseitig Noten geben.
Ja, das finde ich auch gut. Du bewertest, wie lustig ich war. Und ja, vielleicht wechseln wir uns auch ab und ich bin interessant und du lustig.
Übrigens an alle Zuhörenden nochmal vielen Dank fürs Zuhören von der letzten Folge. Und sorry, diese Folge hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. Erst bin ich krank geworden, dann sind alle meine Gäste krank geworden. Aber jetzt sind wir hier und sprechen über die Freimaurer, die Illuminaten und die Ursprünge der Verschwörungstheorien um diese zwei Geheimbünde. Gaston, was sind so deine ersten Assoziationen, deine Gedanken zu Illuminaten und Freimaurern? Was verbindest du damit?
Also natürlich ist meine erste Assoziation mit Illuminati das berühmte Dan Brown Buch, was ich nie gelesen habe. Und ich habe das Gefühl, sowas wie Freimaurer ist so, das ist so ein Thema, das habe ich in meinem Leben definitiv schon mehr als dreimal gewikipediat und dann immer wieder vergessen.
Ah ja.
Also ich kann wirklich sagen, ich weiß sehr wenig und da freue ich mich dran. Natürlich Verschwörungstheorien kommen wir alle mit in Berührung momentan.
Also auch gefühlt jedes Jahr immer mehr. Wir feiern dieses Jahr, beziehungsweise wir haben vor wenigen Wochen ein ganz wichtiges Jubiläum gefeiert. Nämlich am 1. Mai dieses Jahr war das 250. Jubiläum der Gründung der Illuminaten in Ingolstadt.
Mhm. Wow, das 52.
Ja. 250.
250. Okay.
Ja.
Wow,
bisschen länger her ist es. das ist ein Anlass, heute mal darüber zu sprechen und ohne Scheiß, ich war mit irgendwann so Anfang 20 mal mit einem Kumpel beim Tag der offenen Tür der Freimaurerloge Leopold zur Treue in Karlsruhe.
Wow, das klingt so krass.
Oder? Es war deutlich weniger krass, als es klingt. Also wir waren damals halt auch alles ein bisschen so Fans von Verschwörungstheorien, kommen wir später auch noch dazu. Das wird immer mal wieder auftauchen, meine damalige Obsession mit vor allem den Illuminaten, aber auch den Freimaurern. Was wir gesehen haben da bei den Karlsruher Freimaurern, war eher sowas, was ich damals als elitären Kegelclub beschrieben hätte.
Was ich spannend finde, ist, dass die einen Tag der offenen Tür haben. Also das heißt quasi so große Zusammenschlüsse von dunklen Geheimgesellschaften haben einfach einen Tag der offenen Tür, wo man seine Kinder hinbringt und dann gibt's da Pommes und dann.
Es gab keine Pommes. Ich glaube, ich weiß nicht mal, ob es überhaupt Kaffee gab. Es war wirklich eher sowas. Also wir saßen dann so in deren Logensaal auf so einer kleinen Tribüne und dann haben die uns einfach erzählt, wie das funktioniert. Es war definitiv keine dunkle, im Geheimen operierende Gesellschaft. Das waren einfach so diverse, mittelalte bis ältere Männer, wahrscheinlich alle eher so aus der gehobenen Mittelschicht, wie unser Bundeskanzler Friedrich Merz.
Oh.
Nein, also die wahrscheinlich wirklich gehobene Mittelschicht und darüber, die dann einfach so ein bisschen erzählt haben, ja, sie treffen sich da halt so, machen ihre Rituale, quatschen ein bisschen. Man hilft sich natürlich gegenseitig, also so einen gewissen gesellschaftlichen Einfluss haben die bestimmt, so wie andere Clubs auch oder sowas, aber wirklich die Freimaurer sind einfach nur so eine Gesellschaft von Leuten, die sich gerne treffen und sich dabei ein bisschen wichtig vorkommen.
Und ist das Ziel von so einem offenen Tag, ist das dann schon neue Leute zu rekrutieren? Also
ja,
ist deren Ziel, dezidiert zu wachsen und so?
Das haben die uns damals auch genauso erklärt. Also die Idee, wie man da aufgenommen wird, ist, es gibt regelmäßig offene Abende. Da kannst du dann halt hinkommen, in Klammern als Mann. Die Freimaurer sind auch heute noch größtenteils ein Männerbund. Es gibt Frauenlogen und gemischte Logen, aber da kannst du dann einfach hinkommen, dich so ein bisschen informieren, ein bisschen mit den Leuten quatschen. Und wenn du oft genug gekommen bist und dann zwei, glaube ich, Leute hast, die für dich bürgen, dann kannst du Freimaurer werden.
Krass, 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 krass. Das heißt, du brauchst zwei Freimaurer, die für dich bürgen.
Ja, genau. Also es war schon, ja, auch wenn diese Ideen über dunkle politische Einflüsse übertrieben sind, es ist definitiv ein Geheimbund, der sich so ein kleines bisschen elitär vorkommt. Und da ich damals bei der Loge Leopold zur Treue in Karlsruhe war, würde ich auch einfach mal von deren Webseite das Selbstverständnis der Freimaurer zitieren. Da steht: Wie alle regulären Logen der Weltfreimaurerei steht auch sie, also die Loge Leopold zur Treue, in der Tradition von Humanismus und Aufklärung und bekennt sich zu Würde, Freiheit und Selbstbestimmung des Menschen. Mhm. In ihrem Bruderbund sind geistig wie menschlich aufgeschlossene Männer unterschiedlicher weltanschaulicher, religiöser und demokratisch-politischer Überzeugungen sowie verschiedener sozialer Herkunft in freundschaftlicher Gemeinschaft verbunden.
Wow, könnte auch von der CDU sein eigentlich, oder? So ungefähr.
Wahrscheinlich. Crazy. Ich würde auch vermuten, dass heute ja CDU und FDP relativ stark vertreten sind bei Leuten, die in den sich in Freimaurerlogen organisieren. Das ist meine Spekulation. Ich weiß darüber nichts Genaueres. Aber wir gehen mal einfach in der Geschichte zurück zur Entstehung der Freimaurer. Die sind ursprünglich aus Steinmetzbünden entstanden. Ja, heißen ja im Englischen auch Freemasons, also Steinmetze. Also Steinmetze im Mittelalter, ne, die haben Kathedralen gebaut mit den feinsten Verzierungen und sowas. Damals waren beim Bau die Gewerke auch noch nicht so ausdifferenziert. Also Steinmetze im Mittelalter waren effektiv auch sowas wie Architekten. Dementsprechend auch relativ gebildete, einflussreiche Personen. Häufig. Und die waren damals in sogenannten Lodges organisiert. Das englische Wort Lodge heißt ja einfach Hütte. Ja. Ähnlich im Deutschen gab es auch die Bauhütten, die also sowas Ähnliches wie Berufsgilden für Leute beim Bau waren. Und zum Ende des Mittelalters in der frühen Neuzeit wurden in solche Lodges auch immer mehr Leute aufgenommen, die keine Steinmetze waren. So oder so wurden Freimaurerlogen nach und nach so ein bisschen zum Treffpunkt der feudalen, wirtschaftlichen und intellektuellen Eliten. Und am 24. Juni 1717 schließen sich vier Logen in England zur ersten Großloge zusammen. Das gilt allgemein als der Beginn der modernen Freimaurerei. Also zu dem Zeitpunkt sind es dann auch mehrheitlich nicht Steinmetze, sondern einfach irgendwelche Leute aus Wirtschaft, Gesellschaft und so weiter.
So ein elitärer Club ist das dann einfach.
Genau,
so
also Männern, ich finde immer noch, elitärer Kegelclub ist ganz solide Beschreibung. Ja. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstehen Freimaurerlogen in ganz Europa, in der Türkei und in den späteren USA. Die erste Loge im heutigen Deutschland wurde 1737 in Hamburg gegründet. Friedrich der Große war Mitglied dieser Loge später.
Wow.
Ja. Und der allgemeine Zeitgeist damals war eben Aufklärung und Fortschritt. Und also es ging um Aufklärung, Fortschritt, Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit. Natürlich immer in Klammern für Männer.
Ja. Yeah.
In Klammern in erster Linie für europäisch weiße Männer aus gutem Hause.
Genau.
Aber trotzdem für die damalige Zeit waren die Freimaurer wirklich unterm Strich, es gab verschiedene Ausdifferenzierungen, unterm Strich eine relativ fortschrittliche Bewegung. Gleichzeitig hatten die auch, was dann auch später uns wieder in den Verschwörungstheorien begegnen wird, durchaus so mythologisch verbrämte Rituale. Also bei dem Aufnahmeritual musste zum Beispiel der Novize in einem dunklen Raum mit Kerze, Totenschädel und Sanduhr meditieren. Ja, oh, um wow, einfach Kerze, sich mit der eigenen Vergänglichkeit zu konfrontieren.
Wow, okay, gab so Initiierungs
absolut.
Rituale. So
und
wie
die gibt es auch bis heute. Darüber wurde auch damals, als ich beim offenen Tag der offenen Tür war, kurz gesprochen. Das war ganz lustig, weil die haben alle nur gesagt, ja, und dann gibt es auch so Rituale und haben einfach sich bemüht, so alles so low profile zu sein.
Ah ja, gibt es auch Rituale, aber müssen wir nicht so viel drüber reden.
Ja, genau. Und dann ist irgendwie so ein älterer Freimaurer aufgestanden und hat dann nochmal so eine kleine Rede gehalten, die offensichtlich nicht abgesprochen war, weil man hat so gemerkt, so alle anderen waren so, oh Gott, der Typ, jetzt redet der wieder. Und hat sich so richtig Mühe gegeben, quasi diese Verschwörungstheorien zu widerlegen. Und hat gesagt, ja, und unsere Rituale, die stehen doch alle in irgendwelchen Büchern, die können Sie doch in der Badischen Landesbibliothek nachschauen. Und alle saßen unter so, Alter, oh Gott, der Friedrich quatscht schon wieder.
So viel zu bemüht zu versuchen. Das ist auch wirklich alles ganz normal und das kann man auch überall nachlesen.
Es hatte wirklich so Energie von, die Freimaurer sind keine Verschwörung, T-Shirt wirft viele Fragen auf, die das T-Shirt eigentlich beantwortet.
Ja. Okay, crazy. Aber wurden diese Rituale dann auch, also da kommen wir ja bestimmt noch ein bisschen zu, ne? Sind die dann auch, sag ich mal, polarisierend, also werden die noch extremer als jetzt sowas wie mit einer Sanduhr meditieren, finde ich eigentlich ein ganz gutes Ritual, könnte ich mir selber auch.
Viel extremer als das wurden sie nicht. Sie mussten dann zum Beispiel noch ihre förmliche Kleidung und allen Schmuck ablegen und dann irgendwie mit einem edlen Schuh und einem Pantoffel am Fuß mit verbundenen Augen dann irgendwie geführt werden. Ja, also es ging um so symbolische Reisen, man trennt sich von allem Weltlichen, es geht so ein bisschen um die Selbsterkenntnis und wir Menschen sind doch alle gleich. Also so ein bisschen Zeug, was heute auch auf Corporate Retreats gemacht wird.
Ja, genau, reiche Männer sollen ihre edlen Schuhe mal ausziehen und nochmal merken, wie es ist, mit der Natur zu sein und sowas, um dann noch, noch bewusstere Leader zu werden und so.
Genau, also es ging insgesamt so um einfach Geselligkeit unter Männern, so ein bisschen Netzwerken. Mhm. In Deutschland gehören zu den prominentesten Mitgliedern unter anderem Goethe und Lessing. Mhm. Und insgesamt, so nochmal, ne, verbreiten sich da fortschrittliche Ideen, Glaube an eine Moral, die über dem Gesetz des Staates steht. Und das ist natürlich, sag ich mal, so im 18. Jahrhundert, wo es eigentlich überall noch irgendwie Feudalismus, Absolutismus, Monarchie, also irgendwelche eher autoritären Staatsformen gibt, da kann man dann schon mal so ein bisschen mit der Obrigkeit aneinander rasseln.
Okay, das heißt, die haben quasi gesagt, ja, wenn die Gesetze nicht gerecht sind, dann muss es trotzdem eine moralische Gerechtigkeit geben, die da drüber stehen kann. Das
also,
ist ja soweit
ja. so gut. Ja. Also ich möchte das auch nochmal wiederholen. Für damalige Verhältnisse ziemlich, ziemlich fortschrittliche Crew.
Cool.
In Frankreich waren zum Beispiel auch Voltaire, Danton und Robespierre bei den Freimaurern. Danton. Also auch, ja, prominente Philosophen der Aufklärung. In den späteren USA, George Washington und Benjamin Franklin. Also da ging schon einiges.
Ja, war jetzt nicht so Nische. Sondern ne, waren schon große Persönlichkeiten irgendwie.
Absolut, also wirklich so in der, sagen wir mal so, bildungs- und politischen Elite waren solche Geheimbünde auch generell so ein bisschen angesagt. Und ich glaube, man kann da auch nicht wirklich trennen, was ist jetzt irgendwie da rein interpretiert und was ist, dass Leute das halt auch einfach geil finden, so ein bisschen okkult zu spielen.
Ja, so ich glaube, so, ich kann mir das vorstellen. So dass man
ich und meine Bros, weißt du, ihr würdet das nicht verstehen, aber ich und meine Bros, weißt du, wir ziehen uns dann so Kutten an und da haben wir so einen Raum mit so einem Totenschädel. Ja. Verstehst du? Nee, rast du es nicht. Der Totenschädel, das ist die Vergänglichkeit.
Ihr würdet das nicht checken. Ohne Scheiß, wir ziehen unseren edlen Schuh aus und haben auf dem anderen Fuß ein paar Toffel. Du checkst das aber nicht. Und
weißt du, was ich da verstanden habe? Am Ende sind wir alle nur Menschen, Bro. Weißt du, da musst du erstmal mit einem Pantoffel mit verbundenen Augen durch so eine Loge gehen, dass du verstehst, dass egal, was für Schuhe wir anhaben.
Es ist verrückt, Mann, weil ich bin ja sonst, ich komme ja aus so einem Elternhaus, wo ich so viel besser bin als du. Aber da habe ich gemerkt, ich bin genau wie du, Mann, ich bin auch nur ein normaler Mensch.
Ja, genau, also ich bin bei den Freimaurern und du nicht, aber du könntest bei den Freimaurern sein. Also
wenn zwei für dich bürgen.
Ja, soll ich, möchtest du zum Freimaurern?
Bro? Hast du Bock reinzukommen?
Also, wir suchen noch so. Ich meine, du, wir haben mich von da drüben gesehen. Ich mag deine Energie, ich würde dich gerne in meinen Geheimbund einladen.
Du hast echt coolen Bart, Mann, Alter. Komm noch rein. Echt cooler Hut. Komm zu den Freimaurern. Okay, so lief das. Okay, kann ich mir gut vorstellen.
Und jetzt springen wir einfach mal, spulen so ein kleines bisschen vor. Nach 1773. Da löste Papst Clemens der 16. den bis dahin recht einflussreichen Orden der Jesuiten auf. Ja, das war ein katholischer Orden. Bla bla bla, müssen wir nicht ins Detail gehen. Katholische Intrigen, Machtspiele. Die Jesuiten, die waren irgendwann mal so richtig krass, haben auch ordentlich Gegenreformation betrieben. Richtig wichtig, katholische Kirche. Dann haben sich irgendwelche weltlichen Herrscher mit denen angelegt. Kein Plan. Auf jeden Fall sagt Papst so, nee, Jesuiten ist jetzt vorbei. Haut ab.
Okay.
Und durch die Auflösung der Jesuiten wurde unter anderem an der Universität von Ingolstadt ein Lehrstuhl für Natur- und Kirchenrecht frei. Mhm. Hast du die Stadt Ingolstadt schon mal im Zusammenhang mit den Illuminaten gehört?
Nee, aber macht direkt irgendwie Sinn für mich, oder? Das Ingolstadt. Das klingt einfach wie eine Stadt. Wenn die sich eine aussuchen würden, dann vielleicht die,
denke ich. Ich würde fast sagen, dass du wahrscheinlich durch kulturelle Osmose auch irgendwo schon mal mitbekommen hast, dass Ingolstadt die Stadt der Illuminaten ist, in der ein Mann namens Adam Weishaupt lebte. Adam Weishaupt war junger Gelehrter, Doktor der Philosophie und auch Rechtsprofessor, auch stark von den Ideen der Aufklärung eingenommen. Und als dann durch die Auflösung der Jesuiten an der Uni von Ingolstadt Lehrstuhl für Natur- und Kirchenrecht frei wird, joinkt sich den Adam Weishaupt Und seine Vorlesungen über Moralphilosophie bekommen großen Zulauf. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Ding, so ein Event, das bei einem Lehrstuhl, der über 90 Jahre von Jesuiten gehalten wurde, also von ziemlich konservativen Katholiken, jetzt plötzlich so ein fortschrittlicher junger Denker gehört.
Interessant, so progressiv. Wie alt war der? Weißt du, wie alt der da war?
Er war Ende 20, genau. Wow. Ich glaube 27, 28, irgendwie sowas.
Riesig junger Weißhaupt.
Ja, ja, genau, genau. So ein richtig junger Weißhaupt, der geht da mal in den Hörsaal und sagt, Leute, habt ihr schon mal überlegt, dass Menschen für sich selber denken können?
Stell das mal vor. Ja. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja. Nee, ich meine, ist ja schön und gut, was Gott und der König und unser Kurfürst und so sagen, aber ihr habt da auch selber was.
Ihr habt selber ein Gehirn. Ihr habt euch da selber ein komplettes Gehirn, das könnt ihr komplett benutzen. Ja, aber okay. Also okay, das ist aber schon ganz, ganz cool dann, ja?
Genau. Aber nicht so cool finden das halt die Jesuiten, die immer noch ziemlich einflussreich an der Uni sind. Das meiste Führungspersonal an der Uni sind immer noch ehemalige Jesuiten. Also gibt es immer mal wieder Stress so mit orthodoxen und konservativen Kräften. Mhm. Weißhaupt glaubt irgendwann, dass es überall jesuitische Intrigen gegen ihn gibt und wahrscheinlich hat er nicht ganz Unrecht damit. Und er fängt zu der Zeit an, sich unter anderem auch für die Freimaurerei zu interessieren, liest freimaurerische Schriften. Allerdings gibt es ein paar kleine Probleme. Mhm. In der Zeit waren in deutschen Freimaurerlogen auch antiaufklärerische Strömungen relativ stark. Da gab es einmal die Gruppe der Gold- und Rosenkreuzer, was so ein esoterisch-mystischer Orden, nochmal komplett andere Geschichte ist. Die hatten stärkeren Einfluss bei den Freimaurern und es gab in der deutschen Freimaurerei das System der strikten Observanz, was auch immer das heißen soll, aber es war ein sehr hierarchisches System, das natürlich so diesen aufklärerischen Ideen dann zum Teil auch widersprochen hat.
Strikte Observanz also, heißt so, dass man sich einfach an alle Regeln strikt halten soll, wahrscheinlich.
Im Prinzip, so, ne? Daher wird der Name irgendwie gekommen sein. So nach dem Motto, ja, pass mal auf, kenn deinen Platz.
Genau,
kenn deinen Platz. Ja? Mhm. Ja, du bist der Novize und da oben über dir ist der Großvater Weißbart, keine Ahnung.
Genau, Weißbart, ja. Hatten die alle Weiß im Nachnamen? Ich glaube wahrscheinlich schon, ja. Weißbart, Weißhut, Weißkopf.
Weißhaupt.
Gerhard Weißhaupt. Weißarm.
Okay. Aber dieser eine Weiß, also dieser Weißhaupt sagt auf jeden Fall dann irgendwann, okay, fickt euch alle, ich mache meinen eigenen Geheimbund auf mit Blackjack und Sexarbeitern. Das fasst der Historiker Dr. Olaf Simons im Spiegel ganz gut zusammen. Adam Weißhaupt hatte die Vorstellung, dass die Aufklärung ihre mächtigsten Gegner im Geheimen hatte und man eine schlagkräftige, ebenso geheime Gegenorganisation benötige, die sich ihnen entgegenstellen könne. Mhm. Und wie schon gesagt, so ganz Unrecht hatte er damit wahrscheinlich nicht, weil es gab eben diese jesuitischen Intrigen an der Uni bis zu einem gewissen Grad. Und naja, im katholischen Bayern im 18. Jahrhundert machst du dir nicht nur Freunde, wenn du dich hinstellst und sagst, Leute, sag mal, brauchen wir jetzt wirklich so strenge Regeln? Brauchen wir wirklich einen Priester oder einen Fürst, der uns sagt, wie wir zu denken haben?
Mhm. Ist interessant, also so, dass auch so auf dem modernen oder kontemporären politischen Spektrum einzuordnen, das macht wahrscheinlich nicht so Sinn, ne? Aber weil hier geht's immer eher so konservativ-christlich gegen progressiv-aufklärerisch, ne? Aber das ist ja dann schon auch also eine linke Bewegung, oder nicht? Zu dem Zeitpunkt, ja?
Genau, wie du sagst, es ist schwierig, heutige so politische Spektren darauf eins zu übertragen. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine progressive Bewegung zur damaligen Zeit. Ja. Das ganz, ganz sicher. Und am 1. Mai 1776 gründet Weißhaupt den Bund der Perfektibilisten. Mhm. Vom lateinischen Perfektibil irgendwas zur Vervollkommnung befähigt.
Perfektibilisten zur Verfolg.
Perfektibilisten?
Okay, die sind okay. Die Perfektos. Das ist also auch wieder, ja, einfach sehr elitär.
Ja, natürlich, weil wenn du als Einzige, also wenn du verstanden hast, dass die anderen Leute alle nur dumm sind und sich irgendwie von der Obrigkeit leiten lassen, ich meine, das kennen wir, glaube ich, alle auch aus heutigen linken Gruppierungen und ich möchte mich selbst da keinesfalls ausnehmen.
Ja.
Natürlich findet man sich ein bisschen schlauer, ein bisschen besser als die ganzen
Idioten. Ich würde mich definitiv als Perfektibilist bezeichnen, weil meine Meinungen und Haltungen perfekt sind und mein Wissen auch perfekt gegenüber den ganzen
Leuten. Ich möchte nochmal sagen, Perfektibile heißt nicht perfekt, sondern zur Perfektion befähigt.
Aha, das Potenzial zur
Perfektion. Ja, aber das impliziert ja, dass andere Leute nicht zur Perfektion befähigt sind.
Das ist der feine Unterschied.
Ja.
Das finde ich cool. Ich habe das Gefühl aber, dass dieses so, wir sind besser als ihr, also es wird den Linken natürlich krass nachgesagt, so, ne, dass man sich irgendwie überlegen fühlt, aber eigentlich dieses, es gibt hier eine Elite, wir sind die Schlausten und die armen Leute und die dummen Leute halten uns nur zurück, ist ja aber auch eine sehr, sag ich mal, rechte Idee.
Also 100%ig, also es ist wahrscheinlich auch was, einfach von Grund auf Menschliches, sich eigentlich immer, also bis zu einem gewissen Grad ist es, glaube ich, auch nötig, um überhaupt durch dieses Leben zu kommen, dass du der Überzeugung bist, dass du Sachen richtig machst, die andere Leute falsch machen.
Genau, so ein bisschen Ignoranz muss es immer geben, sonst verliert man seinen inneren Kompass.
Ja, also die Perfekti-Bibi-Dingsi, die Perfekti-Bibis waren erstmal nur eine kleine, so quasi ein Lesekreis mit wenigen Studierenden, wachsen aber nach und nach, Weishaupt rekrutiert immer mehr Studierende, später auch Professoren und enttäuschte Freimaurer. Mhm. Und dann muss so eine Organisation natürlich auch strukturiert werden. Weishaupt hat auch einen gewissen Sinn fürs Theatralische und entwickelt nach und nach, so auch grob nach freimaurerischem Vorbild, ganzes Ordenssystem mit verschiedenen Graden, unterschiedliche Stufen der Geheimhaltung und natürlich auch Initiationsritualen. Wow. Und ich habe irgendwo auch eine Beschreibung von dem Initiationsritual der Illuminaten. Achso, genau, die Perfektibilisten werden dann kurz danach in Illuminaten umbenannt.
Mhm.
Ich habe irgendwo ein Ritual der Illuminaten gelesen und ich habe kurz überlegt, ob ich es in ganzer Länge vorlese. Es hätte wahrscheinlich 5 oder 6 Minuten gedauert. Also es ist wirklich auch sowas wie, ja, irgendwo abgeholt, mit verbundenen Augen irgendwo hingebracht. Dann muss man irgendwie meditieren, dann muss man irgendwas anziehen, dann was anderes anziehen. Dann kriegt man irgendwie sein Ordensgewand, dann wird einem gesagt, das hier ist dein Ordensgewand. Das darfst du aber noch nicht tragen, du musst vorher noch XYZ machen. Also
das ist so interessant, weil ich kann ja irgendwie nachvollziehen, dass das Spaß macht, sich auszudenken. Ne? Mhm. Da denkst du einfach einmal, ach, das macht so Spaß, sich auszudenken. Ja, sie haben hier so verschiedene Level und verschiedene Geheimhaltungsstufen. Und nur wenn du das machst, kannst du Teil von den Dunklen werden, sich die Namen dafür auszudenken und dann sich so Rituale auszudenken. Das ist ja einfach nur ausgedacht. Aber
absolut, und bis zu einem gewissen Grad geben solche Rituale ja auch ein, ich sag mal, Zusammengehörigkeitsgefühl und so weiter. Also wir haben ja auch in Gruppen, in denen, was weiß ich, wir sind beide in der Improv-Comedy-Szene aktiv und da gibt's ne die erste Show, die erste Kursshow, die erste Show zu einer Primetime,
bla, ich musste bla, bla. Direkt denken an UCB in Amerika, und wonach CCB, das Theater, in dem wir spielen, ja auch nachempfunden ist. So, es gibt verschiedene Levels und du kannst in die Levels nur rein,
wenn du Improv 101 machst. Kannst du anfangen zu unterrichten, aber bevor du unterrichtest, musst du alle anderen Levels.
Genau, brauchst du zwei Bürgen, bevor du unterrichten kannst.
Ja. Also man kann sagen, diese ganze Geheimniskrämerei, die war einerseits vernünftig, weil eben in diesen Kreisen, ach so, Illuminaten übrigens, weil du gerade dunkel gesagt hast, Illuminaten heißt eigentlich die Erleuchteten.
Aha, ja, macht doch Sinn, ne?
Illuminate. Ja. Genau, also da wurde zum Teil als subversiv eingestuftes Gedankengut verbreitet und besprochen. Das willst du vielleicht auch gerade, wenn so eine Organisation wächst, nicht von Anfang an allen Neueinsteigenden so offenbaren. Du willst vielleicht schon, also wir müssen erstmal wissen, dass du cool bist, bevor wir dir sagen, welche staatsfeindlichen Ideen wir wirklich im Kopf haben.
Ja, genau. Wir haben uns hier ganz viele coole Sachen ausgedacht, die können wir nicht jedem einfach sagen.
Richtig.
Ja, du musst erstmal ein bisschen durchkommen, bis du dir anhören kannst, was Thomas sich ausgedacht hat.
Und dazu hat Adam Weishaupt wörtlich geschrieben, der Orden will überhaupt so viel möglich verborgen bleiben. Denn alles Geheime und Verborgene hat für uns sonderbaren Reiz. Bei anderen Leuten aber erweckt die Verborgenheit Neugierde und zugleich wird die Anhänglichkeit bei uns vergrößert.
Aber das ist spannend, dass er es einfach einen sonderbaren Reiz nennt. Also das ist ja eigentlich relativ ehrlich, dass du ja irgendwie reizt in das. Irgendwas ist das cool, oder nicht?
Total. Also Ja, und die Illuminaten wachsen und wachsen tatsächlich. 1777 unterwandern sie in München erfolgreich 2 Freimaurerlogen. Ja, also es gibt irgendwie innere Streitigkeiten bei den Freimaurern und die zocken sich da so ein paar Mitglieder. Und 1780 gibt es nochmal einen krassen Boost, als Adolf Freiherr Knigge den Illuminaten beitritt.
Wow.
Ja, du kriegst große Augen, du hast Assoziationen zu dem Namen Knigge, oder?
Ja, Knigge, wie man sein Besteck hinlegt.
Richtig, es ist dieser Knigge, der das Buch über den Umgang mit Menschen geschrieben hat.
Krass, und das ist ja auch, das passt genau, ne?
Ja, allerdings muss man dazu sagen, dieser ganze Kram mit Besteck hinlegen, welches Glas oder so, ist alles erst in späteren Editionen dieses Buches irgendwie dann so eingefügt worden vom Verlag. Mhm. Ursprünglich hat Freiherr Knigge tatsächlich auch ein Buch einfach über Höflichkeit und Taktgefühl geschrieben. Also, was ein freundlicher Umgang untereinander ist. Da standen solche Sachen drin wie, wenn dir jemand was ausleiht, dann verleih es nicht weiter, etc. pp. Bestimmt auch viele Sachen, die wir heute als irgendwie konservativ bis reaktionär einstufen wollten, würden. Aber auch zur damaligen Zeit waren das durchaus smarte, vernünftige Ideen zum großen Teil.
Interessant. Ja, wenn wir so, also genau, so gesellschaftliche Regeln sind das aber auch ein bisschen, ne?
Ja,
so ungeschriebene gesellschaftliche Regeln.
Genau, so kann man es, glaube ich, sagen. Er hat die ungeschriebenen Regeln mit so ein bisschen philosophischen Überbau einfach mal in so ein gewisses System. Hat das Ungeschriebene geschrieben.
Ja, genau.
Warum kompliziert formulieren, wenn es auch einfach geht? Ja, Knigge ist auf jeden Fall ziemlich enthusiastisch, gibt dem Laden kleines Makeover. Nach eigenen Angaben will er in kürzester Zeit über 500, Zitat, edle, vornehme, gelehrte und wichtige Männer angeworben haben.
Mhm.
Die Zeit des schnellen Wachstums ist aber auch so ein bisschen chaotisch. Weishaupt ist wahrscheinlich ein bisschen überfordert, war wohl auch, hatte eine gewisse Tendenz zum Micromanaging.
Mhm.
Irgendwann werden ein paar Mitglieder zappelig, weil sie zu lange in den unteren Ordensklassen sind und jetzt endlich aufsteigen wollen. Und da musste Weishaupt irgendwann zugeben, dass es die höheren Klassen noch gar nicht gibt, weil er sich die noch nicht ausgedacht hat.
Das ist richtig geil, dass er das zugeben. Er hat für eine Weile hat er versucht. Ja, und dann kommt ihr bald in Level 15.
Okay, Level 15, ja. Ich bin so gespannt, was es im Level 15 gibt, Herr Weishaupt.
Ja. Oh, ganz tolle Sachen, wirklich. Ja? Also wirklich tolle Dinge gibt's da.
Okay. Können Sie ein bisschen so anteasern vielleicht? Also ich weiß, wir können nicht alles sagen, aber
ja, kann ich mich schon ein bisschen vorbereiten
auf Level 15?
Warum willst du da, also du musst ja überhaupt nochmal Level 14 erstmal schaffen.
Ach so, richtig. Okay, genau. Aber Level 14 können wir das nächste Woche machen?
Ja, nächste Woche ist schlecht. Nächste Woche habe ich viele Termine. Ich fahre nach Hause.
Nach Hause?
Ich guck mal, ich melde mich einfach bei dir nochmal, wann Level 15 klappt.
Okay, danke. Also ich bin bereit. Also ich bin super bereit. Also ich bin total enthusiastisch für Level 15.
Ah, bei mir ist so viel los die nächsten Monate.
Weishaupt baut dann mit Knigge das System weiter aus. In den nächsten Jahren bekommen die Illuminaten nach, also man weiß es nicht genau, aber heutige Schätzung, insgesamt 1600 Mitglieder, die in 70 sogenannten Minervalkirchen, also so nennen die ihre kleinen lokalen Vereinigungen, organisiert sind. Hauptsächlich in Bayern, aber zum Teil auch in ein paar anderen deutschen Städten. Gewinnen auch durchaus ein bisschen Einfluss auf staatliche Institutionen. Jetzt nicht dadurch, dass sie krass irgendwie manipulativ verschwörerisch sind, sondern einfach, mit der Zeit kommen halt wichtige Gelehrte, auch Leute in politischen Positionen da rein.
Genau, weil halt Leute aus diesen Institutionen dabei sind.
Genau, exakt. Mhm. Der prominenteste Überläufer aus heutiger Sicht von den Freimaurern war Johann Wolfgang von Goethe.
Wow.
Ja, also wenn Verschwörungsdullis heute sagen, ja, der Goethe war auch ein Illuminat, stimmt.
Komplett keine Verschwörungstheorie, einfach wahr.
Ja. Es ist immer noch ziemlich chaotisch wahrscheinlich. Es gibt interne Konflikte, gibt irgendwann auch Beef zwischen Weishaupt und Knigge, weil Knigge etwas stärker von diesen Rosenkreuzern und strikter Observanz beeinflusst ist und dann auch versucht, die Illuminaten ein bisschen dahingehend umzubauen, feiert Weishaupt nicht.
Das hatte ich nämlich gedacht, weil Weishaupt als keine Ahnung, progressiver Denker, der irgendwie gesagt hat, ihr sollt für euch selber denken, ne, und freier sein eigentlich, dann ist doch Knigge eigentlich fast wieder so ein bisschen Gegenentwurf dazu, oder nicht? Der sagt, wir brauchen wieder, also hier gibt es diese ungeschriebenen Regeln. Und
ja, ich glaube, das ist ein bisschen vielleicht auch beeinflusst von unserer heutigen Vorstellung von Knigge. Aber wahrscheinlich auch nicht ganz falsch, so wie man jetzt die Texte, die ich gelesen habe, interpretieren kann.
Okay.
Ja, das eskaliert mit der Zeit so ein bisschen. Weishaupt hat irgendwann in einem Brief über die Münchner Illuminaten geschrieben, es wäre ein Haufen von Huren, Lügnern, Schuldenmachern, Großsprechern und eitlen Narren.
Aha. Krass, schon so viel Infighting.
Ja, ja, total. Das hört auch nicht auf und gleichzeitig durch dieses Wachstum und die Streitereien kommen die natürlich auch immer weiter so in den Blick der Obrigkeit. Die fühlt sich bedroht. Es kann kursieren dann auch so ein paar anonyme Flugschriften, die die Illuminaten als gottlose Vaterlandsverräter denunzieren. Und am 22. Juni 1784 verbietet der Kurfürst Karl Theodor alle Geheimgesellschaften in Bayern.
Ach, interessant. Alle Geheimgesellschaften. Bestimmt. Ja. Da gab es irgendwelche schönen kleinen Geheimgesellschaften, die nur ihr Ding gemacht haben und die müssen direkt mit verboten werden. Das finde ich schade. Was haben wir denn gemacht?
Ja, richtig. Also es gab irgendwie in dieser Verordnung sowas wie, dass Geheimgesellschaften konnten sich, glaube ich, dann irgendwie so registrieren. Die konnten sich also die konnten mit Erlaubnis des Kurfürsten, also
sich eintragen lassen,
irgendwie sowas. Ja. Aber du durftest halt nicht ohne Erlaubnis des Fürsten irgendeine Geheimgesellschaft gründen. Und es waren bestimmt in erster Linie die Freimaurer und die Illuminaten gemeint, steht da aber nicht explizit drin. Deswegen machen auch ein paar Illuminaten-Gruppierungen noch weiter und ein Jahr später kommt dann nochmal so eine neue Verordnung, in der dann explizit steht, nein, wir meinen schon die Illuminaten, ihr Ficker. Ja. Ihr hört damit jetzt sofort auf.
So geil. Geheimgesellschaften dürfen nur noch existieren, wenn sie nicht geheim sind. Die müssen sich anmelden. Das ist sehr, sehr witzig.
Ja. Ja. Weishaupt flieht aus Ingolstadt, erst nach Regensburg, dann nach Gotha. Die Illuminaten machen in Gotha und Weimar noch ein kleines bisschen weiter. Adam Weishaupt ist angefressen, weil er Einfluss verliert und fängt an, immer mehr interne Schriften der Illuminaten zu veröffentlichen. Dadurch verlieren natürlich die existierenden Gruppierungen auch so ein bisschen an Reiz. Leute verlieren nach und nach die Lust und die Illuminaten tröpfeln nach und nach aus.
Okay.
Also kurze Zusammenfassung. Die große Verschwörung der Illuminaten, die bis heute das komplette Weltgeschehen kontrolliert, waren 1.500 Dudes in Bayern und ein paar anderen Städten, die so 9 bis 10 Jahre ihr Ding gemacht haben.
Interessant. Die ein bisschen weirde Rituale hatten, ungefähr wie so eine College-Fraternity, die genau nicht mal alle Level sich zu Ende ausgedacht hatten.
Ja, weil wir waren noch gar nicht fertig. Wir hätten so viel machen können.
Wirklich, ich hatte so gute Ideen für Level 15, hat Weishaupt sich gedacht. Wirklich, ich war so close, diesen Monat das fertig zu machen. Krass. Also, und da war auch wirklich nicht mehr dabei als das. So, klar, da waren Leute drin, die irgendwie Macht hatten und die institutionelle Macht auch hatten.
Ja, aber und die bestimmt auch bewusst daran gearbeitet haben, sozusagen das damalige staatliche System so ein bisschen umzubauen. Aber es war auch definitiv Teil ihrer Philosophie, jetzt keinen großen Umsturz zu planen, sondern eher so das, was man dann später irgendwie den langen Marsch durch die Institutionen genannt hätte. Mhm. Ja? Also klar, eine gewisse subversive Idee war drin, aber...
Aber sie waren keine aktivistische Gruppe. Es gab keine großen Aktionen zu der Zeit, wo die aktiv waren.
Nö. Also außer so ein bisschen Freimaurerlogen unterwandern, hier und da vielleicht mal einen Richter aufnehmen.
Ja.
War da nix. Es gab dann noch einen Herrn namens Xavier von Zwack, darf ich kurz sagen, perfekter Name.
Wirklich perfekter Name,
Xavier von Zwack. War langjähriges Mitglied der Illuminaten, hat den Orden mit Weishaupt aufgebaut, ist aber irgendwann so kurz vor dem Verbot ausgeschlossen worden und hat dann einfach mal der Polizei ein Dokument übergeben, worin er den Illuminaten allerlei gefährliche subversive Ideen wie Atheismus, Gleichheit von Mann und Frau und sowas unterstellt.
Das ist wirklich,
Das geht halt einfach nicht.
Das geht also, nicht.
Ja.
Wo kommen
und
es
war wahrscheinlich zu großen Teilen korrekt, aber auch stark übertrieben und ausgeschmückt. Und man kann sich vorstellen aus heutiger Sicht, dass das so der erste Impuls für zukünftige Gerüchte über die schädlichen Einflüsse der Illuminaten war.
Xavier hat das in die Welt gesetzt.
Der Xavier, der Olle von Zwack.
Der Olle von Zwack, der Asoziale.
Okay. Die ersten dokumentierten Erzählungen über Illuminaten, die wir heute als wirklich die Ähnlichkeit mit dem, was man heute Verschwörungsmythen nennt, haben, erscheinen dann auch nicht so viel später, 1797, erscheint in Großbritannien ein Traktat namens Proofs on the Conspiracy, geschrieben von John Robinson, schottischer Mathematiker und Freimaurer. War vielleicht auch ein bisschen salty wegen der Unterwanderungsversuche, wissen wir nicht. Er schrieb da unter anderem, dass die Illuminaten das ausdrückliche Ziel hatten, alle religiösen Institutionen auszurotten und alle Regierungen Europas zu stürzen.
Interessant. Die haben einfach geshit-talked, nachdem es die Illuminaten nicht mehr gab. Ja. Ja, das war noch wirklich da, nee, gut, nee, dass wir das gut beendet haben.
Hier, Karl Theodor hast du richtig gemacht mit dem Verbot.
Nee. Wirklich, ja. Alles gut gemacht. Und nicht hier hingucken zu den Freimaurern, sondern die waren kacke. Ja.
Mhm. Und in Frankreich und später auch in den jungen USA verbreiten dann verschiedene christliche, geistliche und gelehrte Narrative, nach denen Voltaire, Montesquieu, Rousseau und unter anderem auch Thomas Jefferson alle Illuminaten gewesen sein soll. Also es entwickelt sich so eine Erzählung, wonach die Französische Revolution das Werk der Illuminaten war.
Wow, also das heißt, es ist einfach so eine Bewegung, die zu diskreditieren und also vor allem Einzelpersonen zu diskreditieren, indem man die so diesen Illuminaten zuschiebt und die Illuminaten kann man ja einfach als das definieren, ne, als was man will.
Richtig, quasi. Die Illuminaten sind alles, was du willst.
Das ist verrückt. Ja.
Nee, was? Ach so, die haben da ihren König gestürzt, waren Illuminaten.
Der Nachbar hier, der mich die ganze Zeit nervt, ist ja über die Illuminaten gewesen. Genau, hier,
guck mal, das sind typische Illuminaten.
Das ist ganz typisch wieder.
Ja, ja. 1886 erscheint in Frankreich auch ein Buch, in dem gesagt wird, Adam Weishaupt soll heimlicher Jude gewesen sein. Mhm. Also da sieht man dann auch schon explizite Verbindungen zwischen dieser angeblichen Illuminatenverschwörung und klassischen antisemitischen Verschwörungserzählungen. Es ist halt so, also wenn du ein Verschwörungstheoretiker bist, der seine Sache ernst nimmt, dann brauchst du früher oder später so ein bisschen Antisemitismus.
Musst darin. Du.
Ja, es geht also wirklich so, komm. Weißt du, du musst auch die Hits spielen.
Ja, genau. Die Leute erwarten es einfach.
Ja.
Ja, sonst sind die enttäuscht. Ja, crazy, ne? Genau, das wird dann alles so in einen Topf geworfen.
Richtig. Aber im späten 19. Jahrhundert, Gaston, das alles, was wir gerade gehört haben, ist alles nur nichts. Ja. Im späten 19. Jahrhundert können diese ganzen Mönche, Priester, Professoren mit ihren billigen Verschwörungspamphleten, ja, diese, ich sag's wie es ist, diese peinlichen Amateure, die können alle mal zur Seite gehen, Platz machen für einen echten Desinformationsprofi. Der absolute OG-Fake-News-Troll Leo Taxil. Mhm. Leo Taxil hieß mit richtigem Namen Marie-Joseph Gabriel Antoine Jogon Paget.
Mhm. Kurzer Name. Mhm.
War französischer Autor und Satiriker.
Okay.
Hat gerne gegen die katholische Kirche ausgeteilt, schon mit 16 antiklerikale Zeitschriften veröffentlicht, später eine antiklerikale Liga und Buchhandlung in Paris geführt. Eines seiner bekanntesten Werke war die geheimen Liebschaften von Pius dem IX., wo er also damals dem amtierenden oder gerade nicht mehr amtierenden, weiß ich nicht genau, Papst, alle möglichen schmutzigen Geschichten unterstellt hat.
Okay.
Deswegen wurde er dann natürlich auch von der katholischen Kirche exkommuniziert. Und Leo Taxil tritt 1881 einer Pariser Freimaurerloge bei. Die schmeißen ihn aber kurz danach wieder raus wegen krummen Geschäften. Also er soll wohl irgendwelche Empfehlungsschreiben gefälscht haben. Dann sagen die, yo Bro, nicht mit uns.
Okay.
Und 1885 hat er plötzlich eine Erleuchtung und konvertiert zurück zum Katholizismus. Mhm. Zufälligerweise kurz nachdem sein Verlag pleite gegangen ist.
Aha.
Wir wissen nicht, ob es da eine Verbindung gibt, aber wie würde der Verschwörungserzähler sagen? Ich stelle nur Fragen.
Manchmal findet man Gott an den komischsten Momenten in seinem Leben.
Richtig, ja. Und nachdem er sozusagen in den Schoß der katholischen Kirche zurückgefunden hat, veröffentlicht er 1886 ein Werk namens Les Mystères de la Franc-Maçonnerie dévoilée. Die Mysterien der Freimaurerei enthüllt.
Aha.
Eine vierbändige Geschichte der Freimaurerei, voll mit erfundenen Augenzeugenberichten über satanische Rituale. Also es wird zum Beispiel auch dieses Einführungsritual, ne, wo du mit dem Schädel in dem kleinen Raum meditierst, ist laut Taxil eine Simulation der Hölle, damit man sich schon mal auf den zukünftigen Wohnort einstellen kann als Teufelsanbeter. Also, du kannst quasi in der Hölle schon mal Probe liegen.
Crazy. Aber er ist auch einfach nur so, die haben mich rausgeschmissen, die Wichser.
Genau, also wir wissen nicht genau, was in seinem Kopf vorging, aber plausibel ist, dass der so ein bisschen fünfdimensionales Schach gespielt hat und die Freimaurer und die katholische Kirche gleichzeitig trollen wollte, indem er halt einmal die Freimaurer disst und die katholische Kirche lächerlich macht, weil die solchen Bullshit verbreitet.
Ja.
Das wäre eine mögliche Erklärung.
Okay. Okay, aber er ist ein Agitator auf jeden Fall.
Er ist auf jeden Fall ein Agitator und ein kreativer Witzbold.
Ja.
Die Freimaurer haben unter anderem auch das Pentagramm in ihrer Symbolik gehabt. Dazu muss man sagen, das Pentagramm betrachten wir, glaube ich, heute so in der allgemeinen Populärkultur vor allem als satanisches Symbol, hat aber ganz viele andere Bedeutungen, war eine Zeit lang unter anderem auch ein christliches Zeichen, hat viel Bedeutung heute auch in so sogenannten neopaganistischen Religionen. Auf jeden Fall hat Leo Taxil gesagt, das Pentagramm steht für Geschlechtsverkehr.
Aha,
Also das
ja.
habe ich in einem Artikel gelesen. Ich habe versucht, mehr dazu zu finden. Warum? Warum heißt ein fünfzackiger Stern Ficken? Ich weiß es
Ja.
nicht.
Aber macht Sinn für mich,
Ja.
soweit. Ja. Ja, steht für Sex.
Ja. Siehst du da, sieh mal, guck mal, wie diese Zacke, guck mal, diese Zacke da,
Das ist
diese
fallisch.
Zacke,
Ja, ich
fallisch.
weiß nicht, wie deine
Fünf.
aussieht, aber meiner sieht zackig aus. Großer Zacken. Und es gab ja früher auch diese Büstenhalter, die so sehr spitz zuliefen, ne? Also kann
Ah,
auch Pentagramm.
Da haben
Ich
wir
bin
es.
mit
Ja,
Leo
also vier
dabei.
Brüste und ein Phallus haben wir ein Pentagramm.
Haben wir
Viel Weiberei.
Ja. Okay.
Taxil greift da auch die Figur des Baphomets auf. Das ist ein Dämon mit Bocksgesicht und so androgynem menschlichen Körper, was man heute auch in ganz vielen so satanistischen Darstellungen findet. War ursprünglich auch nur so ein kleiner Dämon, der in den Templerprozessen, Tempelritter, nochmal ganz andere Geschichte. Habe ich überlegt, ob ich auch was dazu erzähle, aber führt zu weit. Aber irgendwann mal, es gab diese Tempelritter, die wurden dann irgendwann auch von der katholischen Kirche verboten. Dann wurde ihnen irgendwelche Teufelsanbeterei unterstellt und da kam dieser Dämon Baphomet vor. Den übernimmt Taxil einfach auch in seine Geschichte. Und wie gesagt, wir wissen nicht, was Taxil vorhatte. Wahrscheinlich war es einfach nur mal so ein kleiner Prank. So
Ja.
ein kleiner Prank, mit dem er vielleicht auch ein bisschen Kohle verdienen konnte.
Ja.
Aber die katholische Kirche im 19. Jahrhundert ist gerade so ein bisschen am Struggeln, weil Aufklärung, Humanismus und alles breitet sich alles ein bisschen weiter aus.
Ja.
Ist die Kirche kein Fan von? Und da passt es einfach ganz gut, dass jemand diese progressiven Freimaurer denunziert.
Ja.
Und die katholische Kirche springt einfach volle Kanne darauf auf. So, feiert Taxil, Taxil wird wieder aufgenommen, Taxil kriegt irgendwann eine Audienz beim Papst. Und dann, man kann es nicht anders sagen, dann geht Leo Taxil einfach viral. Also die Leute kaufen seine Bücher, der wird eingeladen zu Vorträgen,
Crazy.
schreibt immer mehr, greift existierende Ängste und Bigotterie auf, so Satanismus, Antisemitismus und alles. Es gibt andere Autoren, die auf den Zug aufspringen und auch
Ja,
antifreimaurerische
ja, ja,
Schriften
ja, ja.
verfassen. Es gründen sich Antifreimaurervereinigungen mit Support der katholischen Kirche.
Ja.
Es fängt einfach an, nach und nach so zu eskalieren.
Also es ist interessant, ne? Das heißt, es ist
Ja.
quasi so entsteht ja Wahrheit in der Gesellschaft, ne?
Richtig.
Das heißt so hochdiskursiv einfach. Alle
Genau.
springen auf den.
Ah ja, ich habe da was gelesen. Ich habe da was gelesen.
Ja.
Und natürlich auch immer gleich mit so ein bisschen, ja, diese Obszönität, so, es ist alles so ein bisschen spicy. So, hast du gehört, diese Freimaurer, die haben da so
Ja.
einen,
Da,
die
genau.
beten den Dämon mit Ziegenkopf und Decken an.
Da liebt man so in der Kneipe bei so einem großen Lehmkrug Bier drüber zu reden mit seinen Männerfreunden, ne? Oh, hast du gehört? Und das ist ja ganz verrucht, was die machen. Und Satanismus und das
Ja,
Pentagramm,
ja,
das ist ja,
ja.
sieht aus wie mein Penis. Ja.
Ja. Natürlich mischen sich da auch wieder alle möglichen antisemitischen Ideen in die Erzählung. Taxil hat sich allerdings wohl anfangs nicht allzu direkt antisemitisch geäußert, also nicht super explizit. Allerdings versucht er 1890 der Ligue Nationale Antisémitique de France, die heißen wirklich so,
Ja.
die Nationale Antisemitische Liga Frankreich.
So hat man sich einfach da genannt,
Ja, die
ja.
gab es einfach. Das war
Ja.
einfach ein Ding. Das war
Ja.
einfach eine Gruppe, der du beitreten konntest.
Ja, aber das ist auch
Und
crazy. Er muss es gar nicht am Anfang mit Intention antisemitisch machen. Was machen die Leute von selber und dann
ja,
kann er
genau, und dann
aufspringen,
passt
wenn.
es ja. Und dann, ah, da gibt es so eine Crew, der trete ich mal
Ja.
bei. Allerdings liefert Taxil sich dann ziemlich schnell einen Machtkampf mit dem Gründer der antisemitischen Liga, der daraufhin Taxil vorwirft, von Juden bezahlt zu werden.
Ja, das ist so geil. Das ist dann einfach das Ding.
Ja.
Ja, du wirst von Juden bezahlt. Ja, du
Nee,
wirst von Juden
du wirst
bezahlt.
von Juden bezahlt.
Ja, die einzige Beleidigung, die diese Leute sich vorstellen können.
Total. Taxil, er ficht das alles nicht an, der geht auf Tour, der hält Vorträge, der gründet einen katholischen Laienorden gegen die Freimaurerei, veröffentlicht dann auch mit Co-Autoren. Ein sehr prominentes Beispiel ist ein Karl Hax, ein Deutscher, der unter dem Namen Dr. Bataille veröffentlichte. Mit dem zusammen schreibt Taxil das Fortsetzungswerk, Geschichte kann man glaube ich nicht sagen, obwohl doch irgendwie, Der Teufel im 19. Jahrhundert. Und mit der Zeit bauen die auch noch so ein Extended Universe um die Freimaurerverschwörung. Ja. Dann gibt es angeblich noch die Paladisten, die sollen ein Orden innerhalb der Freimaurerei gewesen sein, ein satanistischer Kult innerhalb der Freimaurerei. Und die machen halt, weißt du, die machen einfach alles. Hostienschändung, phallusanbetende Sexsklavinnen, die zertrümmern Schädel von toten Jesuiten.
Was ist denn, ist Hostienschändung einfach eine Hostie sich in die Hose machen, oder?
Hostienschändung ist, glaube ich, alles, was du, alles Gemeine, was du mit Hostien machen kannst. Ja, du kannst die irgendwie obszön behandeln, du kannst die auch irgendwie einfach schmutzig machen, wegschmeißen, kaputt machen.
Eine Hostie glaub, schmutzig machen, ja.
Ja, nee, wirklich. Wer würde sowas tun?
Wer würde sowas tun? Eine leckere Hostie. Naja, auf jeden Fall, okay, crazy. Das heißt, es wird jetzt immer mehr aufgeblasen.
Immer mehr. So, es gibt auch einen ganz wichtigen Side-Character, eine Frau namens Diane, ich weiß nicht, ob es ein englischer oder französischer, Diana Vaughan, nicht sicher, wie man es ausspricht. Mhm. Die soll eine Aussteigerin und ehemalige Hohepriesterin des Paladismus gewesen sein. Angeblich eine Nachfahrin eines rosenkreuzerschen Alchemisten, die erzählte von Begegnungen mit dem, also die erzählte laut Taxil, der sie sich ausgedacht hat. Aber in den Mitschriften von ihren angeblichen Erzählungen hat sie Begegnungen mit Dämonen. Unter anderem soll eine Schlange ihr Prophezeiungen auf den Rücken geschrieben haben. Irgendwo habe ich gelesen, es gab auch einen Dämon, der aussah wie ein Krokodil und das Klavier gespielt hat. Das ist einfach so ein weirdes Detail.
Das ist so geil. Aber die sind auch, wahrscheinlich das Taxil und alle anderen sind so, oh geil, wir haben hier endlich so eine Erzählung, wo wir alle mitmachen können. Und da können wir uns ja alles einfach ausdenken. Wie geil, das macht so Bock. Oh, da war ein Krokodil, das Klavier gespielt hat. Das ist eine geile Idee.
Ich habe später noch ein Zitat von Taxil drin. Ich will nicht spoilern, aber zu späterer Zeit hat Taxil auch solche Sachen erzählt wie, ja, du, und das eine Mal bei dem einen Vortrag, da habe ich mir sowas komplett Bescheuertes ausgedacht. Ich habe gerade gesagt, ich habe gerade eine Vision gehabt und ich dachte, die Leute lachen mich aus, aber alle waren so, oh ja, krass, der hat eine Vision von was weiß ich was gehabt.
Und ich so, es war ein Witz, aber...
Ja, wirklich so. Ja. Also er sagt original, wir lesen später das Zitat, er sagt original sowas wie, ja, ich habe immer bescheuerter gelogen, damit die Leute raffen, dass ich lüge. Und die waren alle nur so, ja.
Oh, crazy, wow. Er hat es später zugegeben.
Er hat es später zugegeben. Wie gesagt, kleiner Spoiler, aber
okay,
ja.
Okay, dann bin ich gespannt. Ja gut,
let's. Ja. Aber erstmal gibt er noch gar nichts zu. Am 27. September 1896 richtet die katholische Kirche die erste internationale Anti-Freimaurer-Konferenz aus. Da tritt Taxil natürlich als Ehrengast mit Entourage und Schärpe und erfundenen Abzeichen und allem auf. Aber natürlich läuft das nicht alles nur glatt, wenn das so eskaliert. Es gibt mit der Zeit auch durchaus Kritik und Misstrauen. Also nicht alle Leute, vor allem nicht alle Gelehrten, löffeln die Scheiße einfach nur so rein. Auch innerhalb der Kirche gibt's durchaus ein paar wichtige Leute, die so sinngemäß fragen, so, sag mal, Leo, kann es sein, dass dieser Leo uns alle ein bisschen verarscht? Leute, kann es sein, dass wir uns alle gerade ein bisschen blamieren?
Ja, ist nicht auch so ein bisschen so, hat die Kirche nichts anderes zu tun, als jetzt so eine Konferenz sein? Es muss doch damals auch Dinge gegeben haben. Können die nicht irgendeine Suppenküche mal?
Ja, also ich glaube, die waren eine große Organisation, die waren nicht alle mit dieser Konferenz beschäftigt, aber ja.
Alle, die komplette, der Papst ist auf dieser Konferenz.
Naja. Ja. Aber Leo Taxil reagiert dann natürlich darauf, wie jeder gute Verschwörungstheoretiker, wer ihn kritisiert, ist entweder selber Freimaurer oder wird von den Freimaurern bezahlt oder irgendwas.
Klar.
So. Aber trotzdem, diese Kritik wächst und vor allem gibt es immer mehr Leute, die sagen, ja, wir wollen mal diese Diana Vaughan sehen, so diese wichtige Frau, wir würden die gerne mal treffen. Problem für Taxil, weil es sie nicht gibt, also ich glaube, es gab ein Foto von ihm, wo sich Taxils Sekretärin irgendwie so ein bisschen verkleidet hatte. Und irgendwann kündigt Leo Taxil an, dass er jetzt mit Diana Vaughan auf große Europatour geht.
Und die Sekretärin ist so, wie soll ich das machen? Ich kann mir nicht so gut Text merken.
Ja, und beim großen Tourauftakt in Paris am Ostermontag 1897 tritt Taxil auf die Bühne und stellt nicht Diana Vaughan vor, sondern sagt, yo, punkt!
Ihr seid drauf reingefallen, ja, wirklich?
Ich habe euch alle verarscht. Ja, geht einfach auf die Bühne, gibt alles zu. Sagt, wow. Nee, war alles eine Erfindung. Habe ich mir ausgedacht, so sorry.
Krass.
Es gibt natürlich einen krassen Tumult. Taxil verlässt das Haus unter Polizeischutz. Und viele Leute wollen es einfach nicht glauben, weil Antifreimaurerei ist jetzt Teil ihrer Identität. ist Teil ihrer Karriere. Ja, die Leute haben sich darauf eingeschossen. Die hören doch jetzt nicht einfach auf, diese Verschwörungstheorien zu glauben, nur weil dieser eine Taxil gesagt hat, es war alles erfunden.
Aber
der ist wahrscheinlich selber von den Freimaurern bezahlt.
Ah ja, genau, und so dreht es sich dann. Es ist mittlerweile zu groß geworden, das Frankenstein-Monster,
das er erschaffen hat. Es hat einfach eine Eigendynamik entwickelt.
Aber war es dann quasi, würdest du denken, ein großes satirisches Projekt, um aufzuzeigen, wie leichtgläubig die Kirche ist und wie beeinflussbar sie ist und wie man Feindbilder erschaffen kann, die gar nicht echt sind? Oder glaubst du, es gab keinen so? Oder sagt er da was zu?
Ich springe jetzt mal vor, genau,
warum zu diesem
Taxil-Zitat, dass ich, das wollte ich eigentlich am Abschluss bringen, aber es passt hier ganz gut. Okay. Also Taxil, der übrigens, seine Karriere war danach auch im Arsch. Also der hat noch im Eigenverlag eine Zeit lang Pornografie und Kochrezepte veröffentlicht, aber
das finde ich eh geiler.
Also, konnte an seine alten Erfolge nicht anknüpfen. Nee, genau, was Taxil später mal in einem Interview gesagt hat, ist: Die Allgemeinheit machte mich zu dem, was ich bin. Der Erzlügner eines Zeitalters. Als ich begann, gegen die Freimaurerei zu schreiben, war mein Ziel schlicht und einfach Amüsement. Die Verbrechen, die ich ihnen vorwarf, waren so grotesk, so unmöglich, alle würden den Witz erkennen. Aber meine Leser akzeptierten meine Fabeln als Offenbarung. Und je mehr ich log, um zu zeigen, dass ich log, desto überzeugter waren sie, ich sei ein Musterbeispiel an Wahrhaftigkeit. Dann dämmerte mir, dass man als ein Münchhausen der richtigen Art viel Geld machen konnte.
Wow. Interessant. Das heißt, genau, am Ende gab es kein großes satirisches Projekt. Er hat einfach gemerkt, oh geil, ich kann man ja...
Ja, nö, läuft.
Läuft ja
voll. Warum soll ich jetzt aufhören? Ich habe gerade einen Lauf, Leute.
Ja, ich bin gerade richtig drin.
Ja. Jetzt red nicht, nee, unterbrich mich jetzt nicht, Alter, ich bin in der Zone. Pass mal auf, ja, der jesuitische Schädel zertrümmert und dann auf eine Hostie gepisst. Hier, komm, schreib's auf.
Schreib das alles auf. Ey, ich hab grad noch eine Vision. Da ist ein Pferd, das aussieht wie ein Mann und der hat ein Pentagramm auf dem Rücken tätowiert. Ah. Okay, das heißt, es war seine beste kreative Zeit und seine finanziell ertragreichste Zeit.
Richtig. So, jetzt sind also diese ganzen Verschwörungsideen in der Welt über Freimaurer, über Illuminaten, vermischt sich natürlich auch alles kreuz und quer so ein bisschen. Anfang des 20. Jahrhunderts erscheinen dann auch noch die Protokolle der Weisen von Zion. Hat man vielleicht auch schon mal gehört, eine der bekanntesten antisemitischen Verschwörungspamphlete überhaupt im 20. Jahrhundert. Mhm. Es gibt so ein bisschen natürlich auch im Zusammenhang mit dem Erstarken der Gegenaufklärung und von verschiedenen autoritären bis faschistischen Bewegungen überall in Europa verbreiten sich so verschiedene Verschwörungserzählungen auch über die sogenannte Judeo-Freimaurerei, die Teil der Judeo-Bolschewisten ist. Ich möchte hier zwei ehrenlose Erwähnungen für spezielle Werke kurz einschieben. Eines ist von einer Frau namens Nesta Helen Webster. Die deutsche Wikipedia beschreibt Nesta Webster als britische Verschwörungstheoretikerin, Frauenrechtlerin, Faschistin und Antisemitin.
All my favorites.
Ja. Ich dachte erst so, ja, okay, eines davon passt nicht ganz zu den anderen drei. Allerdings hatte sie auch bei ihrem Einsatz für Frauenrechte offenbar zumindest klare Prioritäten. Also sie war insgesamt für Frauenrechte, bessere Bildung für Frauen, bla bla bla. Sie war aber gegen das Frauenwahlrecht, weil sie Sorge hatte, ungebildete Frauen könnten Sozialisten wählen. Die schrieb mehrere Texte über die jüdische Gefahr, immer gern mit Bezügen zu Freimaurern und Illuminaten und allgemein Geheimgesellschaften, Weltverschwörungen und so ein Kram. Und in den Vereinigten Staaten gab es den fundamentalistischen Prediger Gerald Burton Winrod, der bezeichnete unter anderem Franklin D. Roosevelt als dämonisches Wesen. War auch großer Fan von Hitler übrigens, dieser Herr Winrod. Und er veröffentlichte 1935 ein Pamphlet namens Adam Weishaupt, A Human Devil. Und da entstand unter anderem, dass die Gründung der Illuminaten in Wirklichkeit von dem Kaufmann Meyer Amschel Rothschild gesteuert worden war. Also wir haben
Rothschild-Menschen. Wow, first Rothschild-Menschen. Krass. Es ist wirklich interessant, wie sich das verselbstständigt, ne?
Total. Und
einfach alles so ein Gewirr wird aus verschiedenen Feindbildern und
Ja, also zusammenfassend kann man sagen, im frühen 20. Jahrhundert alle möglichen antisemitischen Verschwörungsmythen, Freimaurer und Illuminaten spielen immer mal wieder mit. Aber zum absoluten Superstar unter den Weltverschwörungen wurden die Illuminaten erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und dafür verantwortlich waren, ganz am Anfang, ähnlich wie bei Taxil, ein Haufen Clowns.
Das ist eh, was ich gerade noch sagen wollte, ne? Ist wieder, dass Comedians schuld sind.
Total. Und
das sehen wir ja heute auch.
Ja, absolut. Comedians sind schuld. Das ist einer der Gründe, warum ich diese Story so spannend finde. Ja. Da können wir gerne am Ende auch nochmal vielleicht so als Fazit ein bisschen mehr drauf eingehen.
Ja, würde ich gerne.
Das ist crazy. Ja, 100%. Und die Geschichte der modernen Illuminatenverschwörungen beginnt mit dem Diskordianismus.
Oh, mhm.
Der Diskordianismus ist ein Glaubenssystem, man könnte auch sagen eine Bewegung, ein Ideenwerk, eine Satire auf Religionen, kommt so aus der Counterculture der 1960er und 1970er Jahre, also auch beeinflusst von Situationismus, Aufbrechen alter Strukturen, psychedelische Kultur, Experimente mit Drogen, sexuelle Befreiung und so weiter. Wurde von zwei Freunden in den USA initiiert, nachdem sie angeblich in einer Bowling Alley besoffene Vision gehabt haben.
Mhm. Viel Visionen gibt es immer,
ja,
ne?
Ja, viel Visionen. Ja. Allerdings ist es so, beim Diskordianismus, der war von Anfang an in erster Linie als Parodie auf Religionen konzipiert, enthält allerdings auch reale Ideen, die den Leuten damals wirklich wichtig waren. Diskordianismus dreht sich um Eris, die griechische Göttin der Zwietracht in der römischen Mythologie Diskordia. Und sie glauben daran, dass Chaos der wahre Zustand der Welt ist. Also Ordnung, Unordnung, alles mentale Konstrukte. Mhm. Die Menschheit ist gefangen, verflucht unter einer falschen Ordnung, die sie unterdrückt. Und wir müssen alle mal, ne, wir müssen alle mal unseren Kopf aufmachen. Wir müssen alle mal unsere eingefahrenen Strukturen aufbrechen. Wir müssen alle mal hinterfragen, was unsere Eltern und unsere Vorfahren und die Kirchen und die Regierung uns gesagt haben. Und was dabei hilft, ist Drogen, Quatsch und Verwirrung.
Ja, immer interessant, wieso es wird ein Problem identifiziert, wo ich immer so denke, ja, vielleicht, ne? Und dann hier ist die Lösung. Lass saufen und nackt.
Ja, also nicht nur saufen, also auch kiffen, Acid schmeißen, ja, wie gesagt, klar, wir befinden uns hier in den 1960er und 1970er Jahren.
Ja, vielleicht gehe ich sogar mit, ich weiß nicht.
Ja, ich werde gleich noch ein bisschen mehr über meinen eigenen Bezug zum Diskordianismus sprechen.
Aha.
Da waren schon gute Sachen dabei.
Mhm.
Also die Principia Discordia ist sozusagen die heilige Schrift des Diskordianismus, wurde veröffentlicht 1970 von Gregory Hill, diskordischer Ordensname, Malaklips der Jüngere.
Mhm.
Das ist einer von den zwei Typen, die diese Vision auf der Bowlingbahn hatten.
Mhm.
Hat das Ganze zusammen gegründet mit seinem Ordensbruder Omar Khayyam Ravenhurst.
Mhm.
Richtiger Ravenhurst, Name Carrie Wendell Thornley.
Sehr gute Namen.
Ja. Dieser Herr Thornley hat übrigens 1959 in derselben Marineeinheit gedient wie Lee Harvey Oswald, der später John F. Kennedy erschossen hat.
Krass.
Spannende Verbindungen, die sollen sich auch durchaus rege über politische Ideen und so weiter ausgetauscht haben. Und Thornley war auch eine Zeit lang verdächtiger / Zeuge bei der Ermittlung zum Kennedy-Attentat.
Wirklich?
Ja.
Crazy. Einer der Erfinder des Diskordianismus.
Einer der Erfinder des Diskordianismus. Mhm. Korrekt. Und diese beiden treffen 1967 Robert Anton Wilson, damals auch einfach als Aktivist und Autor tief in der Counterculture verwurzelt, hatte Kontakt zu Timothy Leary, ne, den man kennt als Psychologe und Drogenpapst, auch komplizierte Figur, vielleicht mal Stoff für eine eigene Folge. Aber heute ist Robert Anton Wilson vor allem bekannt als der Co-Autor der Illuminatus-Trilogie.
Aha.
Und diese Romantrilogie habe ich mit Anfang 20 gelesen, so wie viele meiner Freunde, ist perfekt, um sie als plus-minus 20-jähriger Nerd, der sich für ein bisschen schlau hält, ein bisschen edgy ist, zu lesen.
Interessant, aber es sind Fiction-Books.
Ist komplette Fiction.
Mhm.
Also Robert Wilson und sein Co-Autor Robert Shear waren Redakteure beim Playboy damals und verantwortlich für das Playboy-Forum. Das war eine Sektion für Leserbriefe im Playboy, in der Leser so über politische Fragen diskutieren konnten. Ging auch viel um Bürgerrechte, Machtmissbrauch etc. pp. Also auch da durchaus sinnvolle Anliegen und ja, berechtigte Wut.
Ja.
Über diese Zeit hat Wilson Folgendes gesagt. Natürlich erhielt das Forum neben vielen intelligenten Briefen von Menschen, die zu Recht entrüstet waren, auch eine Menge paranoides Gezeter von Menschen, die sich völlig barocke Verschwörungen vorstellen. Eines Tages fragte ich oder Shia launisch, also Robert Shia ist sein Co-Autor, eines Tages fragte ich oder Shia launisch, stell dir vor, alle diese Verrückten haben Recht und jede einzelne Verschwörung, über die sie sich beschweren, existiert wirklich. Mhm. Und auf dieser Basis fangen die beiden an, den ersten Band der Illuminatus-Trilogie zu schreiben. Aha. Die Handlung der Illuminatus-Trilogie hier also zusammenzufassen ist so gut wie unmöglich. Es ist einfach ein kompletter Gehirnfick, dieses Buch. Im weitesten Sinne geht es um den Konflikt zwischen der globalen Weltverschwörung der Illuminaten und der Legion des dynamischen Discords, also eine Gruppe von Discordianern, die gegen die illuminatische Weltverschwörung kämpft.
Das heißt, wir sind aber jetzt, also das heißt, jetzt sind die Erzählungen über die Illuminaten vollends in die Fiktion übergeben worden.
Fiktion.
Also, und auch nicht mehr Symbol, also genau, es gibt jetzt keine Ambivalenz mehr darüber, dass das Fiktion ist.
Bis auf Weiteres keine Ambivalenz, würde ich mal sagen. Aber ja, aus der Motivation des Autors.
Genau, das meine
ist
ich.
Ist es ja pure Fiktion.
Auf Autorenseite, ja.
Er fand das bestimmt, also da gibt's auch verschiedene Veröffentlichungen dazu. Er fand das spannend, über Verschwörungstheorien nachzudenken. Ne? Wie gesagt, er kommt da aus dieser Bewegung psychedelische Kultur und er war Discordianer. Nochmal zur Erinnerung. Discordianismus ist irgendwie eine Parodie auf Religion, aber irgendwie auch eine Religion. Man weiß es nicht so genau. Es ist im Prinzip für Discordianer egal, ob sie ihre Religion ernst nehmen oder ihre Religion für einen Witz halten, weil ja eh alles ein Witz ist.
Ja, ja. Stimmt, selbst wenn sie die Religion selbst für einen Witz halten, ist es Teil davon.
Ja, also ein Teil der wichtigsten Regeln des Discordianismus ist, dass ein Novize am Freitag einen Hotdog essen muss, um verschiedene Weltreligionen zu provozieren, so wie hier irgendwie Christentum, kein Fleisch am Freitag, Judentum, Islam, kein Schweinefleisch, bla bla bla. Und er soll damit auch den Discordianismus provozieren, denn die nächste Regel in den 5 wichtigen Regeln des Discordianismus ist, dass die Discordia keine Hotdogbrötchen essen dürfen.
Ja? Sehr, sehr funny.
Es ist unglaublich funny. Deswegen hat es mich eben damals auch so richtig, richtig gecasht. Also dieses Buch ist eine extrem komplexe, konfuse Handlung. Mehrere Hauptfiguren, mehrere Zeitstrahlen. Und die Illuminaten kommen darin vor, die kamen auch in den Principia Discordia schon vor, weil auch so ein bisschen Spielerei mit Verschwörungstheorien und wer ist das eigentlich, der die Menschen kontrolliert und unterdrückt, war auch in den Principia Discordia schon drin. Und Robert Shear und Anton Wilson, die gucken einfach im Prinzip so diese ganzen Verschwörungen an und sagen, ja, die Illuminaten, die finden wir interessant, die nehmen wir jetzt einfach mal so als Hauptding. Das ist einfach so, wir brauchen einen Bösewicht für unser Buch, kommen wir neben Illuminaten.
Aber würdest du sagen, auch jetzt schon so der Antrieb für Verschwörungstheorien? Ist die Ausgangsfrage so, von wem werdet ihr unterdrückt? Von wem werden wir unterdrückt?
Da kommen wir jetzt echt, glaube ich, in so sehr komplexe soziologische, philosophische Fragen.
Also, weil warum gibt es so viel Nährboden für diese Verschwörungserzählungen in der Gesellschaft über die Jahrhunderte und so?
Ich würde behaupten, es ist ein Gefühl von Machtlosigkeit.
Ja.
Also indem dir so eine Verschwörungserzählung eine gewisse Sicherheit gibt auf eine perverse Weise.
Ja.
Weil es ist auf eine gewisse Art angenehmer, in einer Welt zu leben, die ich erklären kann und die klaren Regeln folgt, die eine gute Geschichte hat.
Ja.
Selbst wenn die Erklärung, die ich habe, böse und düster ist, ich weiß zumindest, was abgeht.
Genau, besser als diese Komplexität.
Ja, besser als einfach in einer komplett chaotischen Welt zu leben, wo diverse Strömungen, Machtkämpfe, Zufall, Physik, Politik, Religion irgendwie alle aufeinander clashen Und wir armen kleinen Arschlöcher müssen irgendwie mittendrin überleben.
Ja, und das ist aber, also ich will das nicht schon wieder sagen, und wir reden, aber es ist so dieses, das ist ja, was wir doch zunehmend beobachten, ist, dass es qua dem System, in dem wir leben, eine doch zunehmend einfachere Erklärung dafür gibt, warum wir machtlos sind und warum wir unterdrückt sind, nämlich den Kapitalismus, not to put to find a point on it. Der kontrolliert wird von wenigen Menschen, die sehr viel Macht haben.
Dazu möchte ich den wunderbaren YouTuber Milo Mini-Minuteman zitieren, der so schön gesagt hat, ihr müsst keine geheime Schattenregierung erfinden, auf die ihr wütend sein könnt. Ihr könnt einfach auf die echte Regierung wütend sein. Oder woanders doing it. In irgendeinem Meme, ich weiß den Urheber nicht mehr, wurde es ein bisschen anders formuliert als warum erfinden Leute irgendwie geheime, reiche Leute, die alles kontrollieren, statt einfach auf die weit bekannten, gut dokumentierten reichen Leute, die alles kontrollieren, wütend zu sein. Jo, Georg aus der Zukunft noch mal ganz kurz. Ich würde diesen Punkt gerne noch mal ein bisschen präzisieren. Ne? Es gibt Leute wie Elon Musk, der generell Elon Musk Sachen macht und sich einfach mal ein soziales Netzwerk kauft, um da Einfluss auf den gesellschaftlichen Diskurs zu nehmen. Es gibt jemanden wie Peter Thiel, der offen sagt, dass er die Demokratie verachtet und mittels seiner Technologie politischen Einfluss nehmen will. Und mit dem machen drei deutsche Bundesländer und, wenn es nach der Regierung geht, aktuell demnächst auch die Bundesrepublik Deutschland Geschäfte. Es gibt sowas wie die Cum-Ex-Affäre, eine fucking gut dokumentierte, echte, reale Verschwörung zum Schaden der Allgemeinheit, deren Aufarbeitung durch politische Einflussnahme aus der Wirtschaft verhindert wird. Es gibt wirklich genug Beispiele für realen Machtmissbrauch. Wir brauchen die Illuminaten nicht, wirklich nicht.
Ja, hier sind Verschwörungstheorien, die wir literally beweisen können.
Ja. Ja, also wie gesagt, ich finde es schwierig, den Begriff Verschwörungstheorie in dem Zusammenhang zu benutzen, weil er eine bestimmte Bedeutung hat. Aber ja, es gibt reale, echte Verschwörungen, die übrigens, weißt du, was die alle gemeinsam haben? Die sind früher oder später rausgekommen. Und die sind auch auf zum Teil ziemlich peinliche Art rausgekommen. Weil ab einer gewissen Größe du Sachen nicht mehr geheim halten kannst. Jetzt auch bei der ganzen Jeffrey Epstein-Geschichte, wo jetzt so viele Leute aus der Verschwörungsbubble sagen, ja, es war ja früher auch eine Verschwörungstheorie. Jeffrey Epstein ist schon vor 10 Jahren verurteilt worden. Hat sich bloß keiner für interessiert.
Und dann geht es, darüber redet Naomi Klein so viel, ne? Da, also was Steve Bannon ja sagt, ne, dieser Ex-Trump-Berater, der irgendwie sagt, die Strategie ist flooding the system. Also einfach so viele Informationen, und das merken wir hier bei den Verschwörungstheorien, die du jetzt heute auch uns erzählt hast, immer wieder, wie in diesem Gitter aus verschiedenen Feindbildern und Erzählungen, du irgendwann nicht mehr weißt, was davon ist, wo bin ich überhaupt? Und dass das jetzt Programm ist, dass wir einfach mit so viel Verschwörungstheorien überflutet werden, wie irgendwie Alex Jones, der sagt, dieses Sandy Hook School Massaker ist komplett gestaged. Dadurch gucken wir nicht mehr auf die echten, quote-unquote, Verschwörungen, die wir wirklich beweisen können.
Ja, und zum Teil nicht mal Verschwörungen, sondern einfach die echten Mechanismen.
Echten Mechanismen der Gesellschaft,
Aber natürlich gibt es, und auch das könnte man als, ja, ich weiß nicht, ob Verschwörung das richtige Wort ist, aber ja, natürlich, es gibt Leute, die Interessen daran haben, diese Verschwörungserzählungen weiter zu verbreiten, damit die Leute nicht auf die Idee kommen, sich mal ernsthaft zu fragen, warum es ihnen so scheiße geht. Genau. Und eben nicht, weil die alle in einem verrauchten Hinterzimmer sitzen und sich denken, na komm mal, jetzt machen wir mal QAnon. Schreiben wir mal QAnon. Da die Leute alle doof sind. Sondern nee, es ist einfach in diesem Chaos, das unsere Welt ist, gibt es natürlich Leute, die daran gewöhnt sind, in jeder Situation ihren eigenen Profit zu maximieren. Und die nehmen natürlich, was da ist, und arbeiten damit.
Ja, genau. Und so war es auch im Interesse der katholischen Kirche, damals zum Beispiel, als Leo am Start war, ne? So, wie können wir unsere Macht, die gerade schwindet, erhalten, indem wir das System überfluten mit Verschwörungserzählungen und anderen Feindbildern,
Well said.
Naja.
So, mal nochmal kurz zurück zur Illuminatus-Theorie. Zur Illuminatus-Trilogie.
Ja, Trilogie.
Ja. Also, wie gesagt, komplett konfuses Buch, Kampf zwischen Weltverschwörung und erleuchteten Hippies und Nerds. Die Handlung ist unter anderem auch deswegen so konfus, weil Robert Shear und Robert Wilson anfangs einfach abwechselnd geschrieben haben und auch versucht haben, sich gegenseitig so ein bisschen zu pranken. Also immer so, ne, einer schreibt irgendwas, der nächste schreibt im nächsten Kapitel das Gegenteil und denkt, ja, jetzt guck mal, wie du da rauskommst. Mhm. Aber unglaublich wirklich lustiges, total absurdes Buch. Viel anarchistische Theorie drin, viel Okkultismus. Natürlich, die beiden waren Playboy-Redakteure, auch viel Sex und Pornografie. Ja. Die bedienen sich wirklich aus allen Religionen. Der Cthulhu-Mythos kommt auch noch mit rein.
Ach, geil.
Ja. Und auch das discordische Glaubenssystem und mehr oder weniger fast der komplette Text der Principia Discordia zieht sich auch so ein bisschen durch dieses Buch. Einige Dinge, die wir heute popkulturell mit den Illuminaten assoziieren, vor allem die Zahl 23 und das Auge in der Pyramide, hatten mit den bayerischen Illuminaten, mit dem Illuminatenorden von Adam Weishaupt nichts zu tun. Kommt beides aus dieser Romantrilogie.
Interessant. Und also daher Auge kommt auch der Jim Carrey-Film.
The Number 23. Auch der greift Dinge auf, die Robert Wilson und Robert Shear in dieser Romantrilogie erfunden haben. Ja.
Crazy. Das ist wirklich für mein Leben ganz große Erkenntnis.
Also die Zahl 23, das war wohl was, was einfach auch schon so im Zeitgeist existiert hat, dass verschiedene Leute, irgendwann hat irgendjemand, haben ein paar Leute angefangen, überall eine 23 zu sehen.
Die Signifikanz der 23.
Hat sich so ein bisschen weiter verbreitet. Robert Wilson sagt, dass er zum ersten Mal von William S. Burroughs, dem Autor von Naked Lunch, davon gehört hat. Mhm. Ja. Und das war auch so, es gibt auch einen Text dazu von Robert Wilson, womit er sich so beschäftigt hat, so ein bisschen so im Sinne von, ja, ist doch interessant, vielleicht steckt was dahinter, vielleicht nicht. Später im Leben soll er dann auch eher gesagt haben, nee, wahrscheinlich schon selektive Wahrnehmung und Bullshit. Aber damals, ne, der Typ, der fand es einfach interessant, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen.
Ja.
Und das Auge in der Pyramide ist eigentlich ein christliches Symbol für die Dreifaltigkeit ursprünglich.
Ja, stimmt, das habe ich auch mal gehört sogar,
ja. Robert Anton Wilson schreibt nicht nur ein Buch, sondern startet auch zusammen mit Carrie Thornley, einem der Begründer des Discordianismus, die Operation Mindfuck. Mhm. Die Operation Mindfuck haben die beiden als die Marx Brothers Version von Zen beschrieben. Mhm. Die Operation Mindfuck ist einerseits Teil der fiktiven Handlung in der Illuminatus-Trilogie, ist aber auch so ein kleines, weirdes, ja, Performance-Kunst, Schrägstrich ziviler Ungehorsam-Projekt von Wilson und Thornley im richtigen Leben. Mhm. Also aus ihren discordischen Überzeugungen heraus glauben die halt wirklich, naja, die Gesellschaft lebt in festgefahrenen Strukturen. Es gibt traditionelle Glaubenssysteme, die die Menschen gefangen halten und daran hindern, ihr wirkliches Potenzial zu entfalten.
Ja.
Und deswegen müssen wir die alle einfach mal ein bisschen schocken und verwirren. Und die verschicken halt irgendwie gefakte, kryptische Dokumente. Auch eben sehr häufig mit irgendwelchen Anlehnungen an Illuminatenverschwörungen. Also irgendwann haben sie an den Hauptermittler in der Kennedy-Affäre, auf den Thornley natürlich auch so ein bisschen, bisschen wütend war, weil diese Ermittlungen ihn wohl richtig ernsthaft gestresst haben. Mhm. Ist wahrscheinlich nicht so geil, wenn du als Verdächtiger in so einem großen Staatsevent dann vom FBI malträtiert wirst.
Yeah.
Also haben die beiden irgendwann mal an diesen Chefermittler Text geschrieben, dass alle Richter in irgendeinem Kennedy-Prozess Illuminaten sind, was man daran erkennen kann, dass sie nur einen Nippel haben.
Geil. Kann da niemand nachprüfen eigentlich, ne?
Ja, wahrscheinlich, also nö.
Sind Leute auf Richter zugerannt und haben die Roben hochgehoben.
Ja, also eben, die Idee war, ja, wir wollen neue Denkweisen erzeugen, wir wollen die Leute vielleicht so ein bisschen erleuchten, weil die alle festgefahren sind in ihren Strukturen. Auch keine so blöden Ideen.
Ja, es ist so ein bisschen so, schockt die Schafe aus ihrem Schlaf so ein bisschen.
Ja, absolut, ja, sowas. Ja. Aber auch hier ist es halt so, du kannst den Witz und die ernsthafte Absicht nicht wirklich trennen.
Ja, und das ist dann, genau, dadurch ist es einfach so eine Verwirrungstaktik, die so ein bisschen ist so, ja, einfach so, also das hat ja schon dieses satirische Ding von, wir treten einfach in alle Richtungen und am Ende ist es nur eine Verwirrung und keiner hat sich richtig positioniert und wir wissen eigentlich nicht, wir wollen die Leute schocken, aber zu welchem Zweck letztlich dann?
Ja, ja, das Ding, es ist eine ziemlich coole Idee eigentlich, sozusagen festgefahrene Denkstrukturen aufzubrechen.
Ja. Ja.
Aber wenn du so einen Kopf einfach aufmachst, Du musst da auch gucken, was du da wieder reintust.
Was tust du da stattdessen also, rein?
Weil sonst machst du es halt auch einfach auf für weirdesten esoterischen Bullshit oder für faschistische Ideen oder sonst was. Und du hast das vorhin schon angesprochen und wir werden später nochmal dazu kommen. Ja, diese ganzen Strategien, die die Alt-Right heute benutzt, ich will nicht sagen, dass die Discordia dafür verantwortlich waren, aber es sind Ideen aus dem Discordianismus, die heute in diesen Strukturen weiterleben. Also Leute wie MAGA in den USA oder die AfD in Deutschland, die wissen, wir müssen gar keine positiven Angebote machen.
Ja,
es reicht schon genug Zweifel am existierenden System zu sehen.
Genau, diese Mechaniken werden einfach reproduziert. Ja, und die sind manchmal von Menschen kreiert worden, die vielleicht lautere Absichten hatten als die Leute, die das heute sich zu eigen gemacht haben. Ne?
Vielleicht. Ja. Wilson soll Thornley irgendwann mal beim Kiffen gefragt haben, sag mal, was eigentlich, wenn es die Illuminaten wirklich gibt? Vielleicht finden die über uns raus und dann sind die ein bisschen pisst. Und darauf soll Thornley geantwortet haben, naja, ich bezweifle, dass es sie gibt, aber wenn es sie zufällig doch geben sollte, dann wären die wahrscheinlich ziemlich glücklich, dass es so komplett wilde Typen wie uns gibt, die ihre echten Machenschaften verbergen, indem sie bizarre Theorien verbreiten.
Ja, auch wieder interessant, ja.
Auch diese ganze Geschichte verselbstständigt sich natürlich und während Robert Anton Wilson eigentlich bis zu seinem Tod vor, ich weiß nicht, Anfang der 2000er Jahre relativ erfolgreich so als intellektueller Autor in der, sagen wir mal, Nerd- und Counterculture-Szene weiter gelebt und gewirkt hat, Thornley versinkt immer tiefer in Paranoia, unter anderem halt wahrscheinlich auch durch die staatliche Repression, die er erlebt hat, und für ihn verschwimmen komplett die Grenzen zwischen Performance und Realität. Also er nannte irgendwann Discordianismus ernsthaft die amerikanische Form des Zen-Buddhismus und ist dann auch, also der Rest seines Lebens war tragisch, könnte man sagen.
Das ist auch interessant, ne? So, wenn du quasi dich so weit reindenkst in diese Theorien, dass du sie irgendwann selber glaubst. Ne?
Komplett. Und auch da, ne, diese Idee des Discordianismus, es ist eigentlich nur ein Witz, aber irgendwie meinen wir bestimmte Ideen dahinter auch ernst. Auch das sehen wir ja heute gerade bei so ultra-edgy Comedians, die so, es ist so ein bisschen so Schrödingers Witz, weißt du? Wenn sich jemand drüber aufregt, ist es ein Witz.
Genau.
Aber irgendwie, wenn es jemand gefällt, dann habe ich es vielleicht auch ein bisschen ernst gemeint. Und ich mache die ganze Zeit nur Witze, aber gleichzeitig bin ich der moderne Philosoph.
Genau, also man will immer seinen Kuchen haben und ihn auch essen, so nach dem Motto. Ne? Und es ist so, alles, um sich einfach nicht die Blöße zu geben und den Mut zu haben, sich wirklich zu positionieren und wirklich das zu tun, was, also das, im Endeffekt denke ich mir immer so, wenn diese Leute einfach ihre Energie stattdessen in den Klassenkampf gesteckt hätten, weißt du, dann wären wir vielleicht heute in einer besseren Welt. Stattdessen gibt es lauter so Nebenschauplätze und alles wird zu so einem verrückten, verwirrenden,
Who the fuck knows, Discordianismus bleibt auf jeden Fall populär. Vor allem so in, sagen wir mal, Nerd- und Hippie-Kreisen. 1988 ist die Illuminatus-Trilogie das bestverkaufte Science-Fiction-Taschenbuch in den USA. Ab 1995 mit der Einrichtung des World Wide Web ist die sofort auch dauerhaft im Internet präsent. Presence im Internet.
Represent.
Auch dadurch, dass halt diese ganzen Ideen eben auch in Nerdkulturen, auch im frühen Silicon Valley und so weiter, auch in der Ecke, die in Deutschland der Chaos Computer Club ist, da war Illuminatus war ein Ding, die Trilogie. Und in den späten 90ern kommt in Deutschland auch noch der Film 23, Nichts ist so, wie es scheint, von Hans-Christian Schmidt heraus, wo es ja um den realen Hacker Robert Koch geht, der auch Fan der Illuminatus-Trilogie war und dann im realen Leben paranoid geworden ist. Das war auch das, was mich und meine Freunde damals so zum ersten Mal aufmerksam gemacht hat auf die Illuminatus-Trilogie. Und auch die Operation Mindfuck lebt weiter in vielen Köpfen, in vielen Künstlern, in vielen weirden Freaks.
Ja, du hast halt diese Faszination damit einfach. Das versteht man auch. Ne? Das ist wie die Faszination genau mit psychischer Krankheit und mit was ist wirklich echt und was ist nicht echt.
Diese Grundidee, dass es festgefahrene gesellschaftliche Ideen gibt, die man vielleicht mal hinterfragen sollte und wo es vielleicht auch hilft, wenn man da ein bisschen provokant mal dagegen arbeitet und Sachen in Frage stellt, ist ja komplett richtig. Freunde von mir und ich, wir saßen irgendwann Anfang der 2000er Jahre in Karlsruhe im Wohnzimmer von meiner Mutter und haben uns überlegt, ob wir nicht eine kleine Operation Mindfuck in Karlsruhe starten. Haben Krass. Überlegt, welche komischen, albernen Dokumente wir uns ausdenken könnten, die wir dann einfach irgendwelchen Leuten in die Briefkasten werfen. Es ist damals bei dem Plan geblieben, aber auch für meinen Freundeskreis damals, ne? Der Freundeskreis, wo auch der Typ drin war, der mich angerufen hat und gefragt hat, du sag mal, die Freimaurer haben Tag der offenen Tür, wollen wir da hingehen? LOL. Mein Freundeskreis, wir haben uns damals mit Heil Eris und alles Heil Discordia begrüßt. Die Wirklich? Offizielle Grußformel der Discordianer. Und natürlich war das für uns ein Witz. Und natürlich fanden wir irgendwelche Ideen davon auch gut. Und bis heute noch, ist der Sperrbildschirm meines Smartphones ist das heilige Kau, das wichtigste heilige Zeig Symbol mal. Des Discordianismus. Ich schicke dir nachher ein Bild.
Es okay, ist so, musst du mir mal zeigen.
Es ist so ein, es erinnert ein bisschen an Yin und Yang. Also es ist so ein Kreis, der in so zwei Segmente aufgeteilt ist. Und in dem einen ist ein Fünfeck, das Pentagon, das die Ordnung symbolisiert und der Apfel der Zwietracht, der Zankapfel, der Chaos symbolisiert.
Es ist interessant, das war, woran ich am meisten denken muss, was ich glaube, meine größte Faszination, die daran kommt, ist mit Blair Witch Project, ne? Weißt du, also so, aber ich kann so nachvollziehen, einfach diese Faszination, die man hat mit, was, wenn das echt wäre? So, oder, ne? Und klar, man macht es irgendwie ironisch und irgendwann weiß man auch, dass es nicht ist, aber ich weiß noch, damals gab es, als das Internet angefangen hat, ich weiß nicht, Blair Witch Project kam 1999 raus, so, diese, dann so eine Website mit, die Blair Witch ist echt und hier sind die, wo man sie gesehen hat, im Wald und so.
Und im Fall von Blair Witch Project war das ja wirklich, das war eine koordinierte Marketingkampagne.
Genau, total.
Von der Produktionsfirma und übrigens, kleine Side Note dazu, die auch die kompletten Hauptdarsteller richtig mies gefickt hat, weil die sind ja mit ihren echten Namen, standen die da drin, die durften keine Interviews geben, weil sie waren ja im Wald verschwunden. Und so weiter.
Und die waren also, so, wir wollten Karrieren haben. Ja, wir wollten bitte Schauspieler werden.
Und wir haben hier echt unter krassesten Bedingungen die heftigste Performance überhaupt abgeliefert. Und Kann ich jetzt zu Conan gehen, bitte?
Ich möchte doch noch die Late Show. das ist echt spannend und ich kann es auch nachvollziehen, du mit der Gruppe deiner Freunde, also wie geil es wäre, sich sowas auszudenken, wieder zurück dazu, ne? Sich sowas auszudenken, Leuten so Wurfblätter in den Briefkasten zu werfen und zu denken, es ist schon geil, die Leute so wach zu rütteln und die Leute zu verwirren, weil die Leute sind alle irgendwie, genau, die sind alle am Schlafen und das, was jetzt gerade läuft, ist nicht richtig, aber.
Und es kann sich dann halt auch schnell verselbstständigen und gerade wenn das Ganze in einer, sag ich mal, in einer Kultur stattfindet, in der durchaus auch Experimente mit Drogen sehr normal und bis zu einem gewissen Grad ermutigt sind und auch so, ne, ey, ich bin der festen Überzeugung, erwachsene Leute sollen selber entscheiden, was sie in ihren Körper reintun. So, go nuts. Aber ich glaube, wir alle kennen zum Beispiel auch gerade wieder in der Comedy-Szene. Ich kenne auf jeden Fall ein paar Leute, die so in dem Bereich unterwegs waren, die schon immer so ein bisschen freakish waren, vielleicht auch so ein bisschen weird, bisschen problematisch, die ein bisschen zu viel Witze über irgendwie die Weltverschwörung gemacht haben, ein bisschen zu viel Drogen genommen haben und die dann irgendwann komplett abgedriftet sind.
Also das ist ja, also eine Psychose ist ja auch immer die Verwischung von Grenzen, also dass Grenzen einfach durchlässig werden und ich glaube, das kann sich eigentlich jeder ganz gut vorstellen, wenn man sich mal so in diese Verschwörungstheorien begibt, so wie der Kopf eigentlich funktioniert und wie schnell das passieren kann, dass Grenzen sich verschieben und verwischen und so.
Ja, und da sind wir, du hast vorhin schon dieses Flood the Zone with Shit
Flood the Zone, genau,
erwähnt.
Flood the
Zone. Und wir sehen es auch bei so eben, so die Clique um Joe Rogan in den USA. Gerade so jemand, Gavin McGinnis, der Gründer der Proud Boys, der war vorher der Gründer des Weiß-Magazins und war einfach nur so ein weirder Freak, edgy Witze gemacht und so weiter. Und auch da, also alle, genau, Alex Jones hast du auch schon erwähnt, alles basiert so ein bisschen darauf, die Grenzen zwischen Entertainment und Fiktion und vermeintlich echten Informationen zu verwischen. Und auch als, wie gesagt, großer Fan des Discordianismus und ich würde sagen, wenn ich eine Religion habe, wäre es am ehesten sowas wie Discordianismus, muss ich trotzdem eingestehen, ich wiederhole nochmal, was ich vorhin gesagt habe, wenn du alte Strukturen zertrümmerst, die Menschen auch einen Halt geben, die Menschen eine Art von Sicherheit geben und ihnen nichts Besseres anbieten kannst, dann machst du sie offen für allen möglichen miesen Shit. Auch diese ganze QAnon-Geschichte ist ja im Prinzip die Art und Weise, wie ja, QAnon hat ja angefangen, dass in irgendwie, ich glaube, oh Gott, was 4chan oder 8chan oder 8kun oder also eines dieser Verschwörungs-Image-Boards, ja, wo dann einfach immer diese Q-Drops kommen. Ja. Die sind total kryptisch, alle Leute können reininterpretieren, was sie wollen.
Und du machst halt, wo du diese Lücke in den Köpfen aufmachst, durch die Verwirrung. Natürlich, was da reinkommt, ist weirder Shit, aber ist auch immer so simpler Shit, ja, einfachere Antworten, wie Antisemitismus genau. Und Ressentiments gegen Ausländer. Ausländer nehmen uns die Jobs weg. Frauen nehmen euch alles weg.
Ne, queere Leute wollen eure Kinder indoktrinieren.
Genau.
Scheißegal was.
Genau.
Ja. Ja. Damit sind wir am Ende der Geschichte der Illuminatenverschwörung angekommen. Ich möchte auch noch mal eben dieses Taxil-Zitat, wo er explizit sagt, ja, ich habe einfach nur Quatsch gemacht und die Leute haben es einfach die ganze Zeit geglaubt.
Ja. Ja.
Und irgendwann ist es ein Job geworden. Und ich glaube wirklich, dass das eine Biografie ist, die viele Leute, die auch heute noch, was weiß ich, auf TikTok oder in irgendeinem Podcast oder was auch immer, Verschwörungserzählungen verbreiten, dass das ganz ähnlich angefangen hat. Wie einfach nur, ah ja, das war lustig, spannend, bisschen weird, komm, wir machen mal Quatsch. Und
natürlich, I mean, also das ist immer so der Lameste, das Lameste, was damit zusammenhängt, ist natürlich, dass er auch gesagt hat, ich konnte damit Geld verdienen. Und natürlich denke ich viel an diese Manosphere-Doku von Louis Theroux, die ich kürzlich gesehen habe, wie sehr dieser Opportunismus von Klicks heute alles antreibt, was diese Influencer und Menschen machen, so, ne? Weil sobald du das Wort die Juden sind schuld sagst, gehen deine Klicks nach oben, gehen deine Views nach oben.
Selbstverständlich.
Und so schreibt
sobald sich das sobald du den Leuten fort. Irgendwas gibst, auf das sie ihre diffuse Wut und Machtlosigkeit
produzieren Wut können. Wut treibt das alles an und Machtlosigkeit. Ja, also interessant ist, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass die Illuminaten als solches nie das waren, zu dem sie gemacht wurden. Nee. Aber so
und vor allem noch nicht mal, weißt du, im Gegensatz zu den Freimaurern, die es zumindest bis heute gibt, weltweit. Das waren wirklich, das waren plus minus 10 Jahre irgendwo in der deutschen Provinz, naja, nicht ganz Provinz, also schon auch in Großstädten, ne? Aber im globalen, in der globalen Sicht irgendwo. So kleinen paar Pissstätten in Deutschland. 10 Jahre. Und trotzdem haben sie es bis heute haben sie die zweifelhafte Ehre.
Ja, es ist interessant.
Das Weltgeschehen zu kontrollieren.
Es ist crazy. Und du hast halt ein paar Personalien drin, die institutionelle Macht inne hatten. Und so wird es natürlich auch zu einem Konstrukt von die Mächtigen. Und das macht aber ja auch wieder Sinn. Mhm. Ne? Weil es sind ja die Mächtigen und Leute, die. Aber auch das wird dann schnell so antisemitisch, ne? Weil wenn du hast jemanden wie Thomas Mann, keine Ahnung, Leute, so die Leute, die die Kultur kontrollieren und also ja, ganz spannend
irgendwie. Und man sieht's ja auch wieder jetzt gerade in den Reaktionen auf die Epstein-Files. Es sind ja zum Teil die Leute, die vorher am lautesten geschrien haben, es gibt irgendwie geheime, mächtige Kinderschänder, die die Welt kontrollieren. Mhm. Die jetzt, wo, wie gesagt, ich will sehr, sehr vorsichtig sein, damit zu sagen, aber die, sagen wir mal, auf einer sehr oberflächlichen Weise eine gewisse Bestätigung von gewissen Ideen jetzt haben, sind die, die jetzt sagen, nee, aber die Epstein-Files ist ja auch alles ein Hoax.
Eben.
Also das ist nicht die Verschwörung, von der wir geredet haben. Ja. Die ist noch viel größer. Weil tatsächlich in dem Moment, wo sie konkrete Ansatzpunkte hätten und wo Sachen nachprüfbar werden, fällt das ganze Konstrukt in sich zusammen. Und du musst dich mit der Realität auseinandersetzen.
Genau, und es gibt genug Interesse daran, immer wieder, ne, dass also Menschen wie Steve Bannon und hier auch zulande gibt es viele davon, die sagen, nee, guckt mal nicht dahin, guckt hier hin, zu den Dingen, die wir nicht beweisen können, ne, damit wir dieses diffuse Feindbild aufrechterhalten können, was ihr habt.
Ja. Ja.
Verrückt, aber hey, good vibes.
Ja.
Wie immer.
Hey, nach diesem, ich glaube, das wird auch so ein bisschen so ein Muster werden für diesen Podcast. Nicht für alle Folgen, aber viele werden einigermaßen deprimierend enden. So, wir wissen jetzt mehr, aber boah, ist auch ganz schön heftig.
Ja, oder also ich meine auch natürlich im Comedy-Kontext denke ich mir total, denke ich viel über diese Sachen nach, ne? Als Comedian für was Positives zu stehen und als Comedian auch eine eindeutige Haltung zu haben, die nicht ist, ich mache nur Witze, oh, und dann regen sich die Leute auf, es ist doch nur ein Witz. So, also, ne?
Ja, das genau, ist eine das Sache, die ich mir immer wieder denke. Also du kannst eben, genau wie du gesagt hast, so Kuchen essen und behalten. Du kannst es nicht auf beide Richtungen haben. Entweder ist Comedy, was ich persönlich glaube, eine bedeutende Kunstform, die uns auch, die unter anderem einfach nur Quatsch ist, aber die uns vor allem auch irgendeine Art von, ich gehe mal so weit und sag irgendeine Form von Erleuchtung oder zumindest von Eröffnung neues Gedankenguts bieten kann. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du dich aber nicht rausreden und sagen, sie sind doch nur Witze. Also entweder haben Witze eine Bedeutung oder sie haben keine.
Ja, genau. Und ich meine, was ich ja so viel sehe, ist, dass die Leute, die sagen, sie testen mit ihrer Comedy irgendwelche Grenzen aus, die bedienen ja nur alte Ressentiments.
Richtig.
Die erzählen die ältesten Witze zum 50. Mal und sagen dann Leuten, die darüber nicht lachen, ihr habt keinen Sinn für Humor.
So, ja, nee, doch, wir haben schon einen Sinn für Humor, wir haben das nur schon 50 Mal gehört und haben keinen Bock, über deinen Witz zu lachen.
Genau. Ja, und das ist unser gutes Recht. Und
auch das sind ja die gleichen Leute, die sagen, du darfst nie das Publikum beschuldigen. Ne? Das Publikum gibt dir dein Feedback, du testest deine Witze und dann weißt du, was funktioniert und was nicht. Naja, außer mein frauenfeindlicher Witz hat nicht geklappt, dann liegt's an denen.
Genau. Und wenn dein frauenfeindlicher Witz halt in dem ganzen Raum killt und du dir darüber keine Gedanken machst, dann, also so, weißt du, das ist so, I don't know.
Ja,
Comedians haben, es ist interessant, über den Einfluss von Comedians nachzudenken. Sie sollten nicht mehr haben,
wahrscheinlich. Ja. Um deinen Einfluss als Comedian zu erhöhen, Gaston, was für Projekte, Socials oder Ähnliches würdest du hier gerne pluggen, wenn Menschen, die den Podcast gehört haben, mehr von dir hören oder sehen wollen?
Ach, ich freue mich sehr, wenn Leute auf mein Instagram gehen. Ich versuche, eine Mailingliste einzurichten. Das ist mein größtes Projekt für dieses Jahr, um endlich mich mal ein bisschen unabhängiger zu machen von...
Ich habe genau den gleichen Plan, weil Social Media einfach tot ist. Aber ja.
Es ist super, super schwierig, ne, so angewiesen zu sein auf eine Plattform, die ich für so problematisch halte. Und in einem Konzern, den ich so problematisch halte. Aber ich freue mich sehr, wenn ihr mir da folgt. Und ab 2027 gehe ich auf Solo-Tour. Die heißt Soft Ultra. Ende Januar nächsten Jahres spiele ich meine Premiere in Köln und dann bin ich auch in Berlin und ganz vielen anderen Städten. Und da freue ich mich sehr, wenn Leute kommen. Und Ende diesen Monats, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, genau.
Schon in ein paar Tagen. Ja.
Am 31. Mai spiele ich mit Mathilde Keitzer.
Die Mathilde.
Vielleicht manche kennen von deinen ZuhörerInnen. Eine Doppelshow im Downstairs Comedy Club am 31. Mai. Das heißt, da freue ich mich auch sehr, wenn Leute kommen.
Cool. Ich bin am 21. Mai in Köln bei Skeptics in the Pub und erzähle da nochmal was über KI-induzierte Psychosen. Wenn ihr das da nochmal in kompakterer Form hören wollt oder einfach vorbeikommen wollt zum Quatschen, freue ich mich sehr. Und ansonsten tut natürlich gerne alles das, was man mit solchen ja in dieser kranken Welt, die irgendwelchen miesen Plattformen gehört, tun könnt, damit wir mehr Sichtbarkeit bekommen. Je nachdem, wo ihr seid, liken, abonnieren, kommentieren, 5-Sterne-Bewertung, teilt es mit euren Freunden und so weiter. Und auch nochmal kleine Ansage, ihr habt es gemerkt, diese Folge hat jetzt 2 Wochen statt einer Woche gedauert, bis sie rauskommt. Wenn alles gut läuft, kommt schon in einer Woche die nächste Folge über die Incel-Bewegung.
Oh, geil.
Wenn alles gut läuft, in einer Woche, aber definitiv irgendwann demnächst. Und bis dahin, vielen Dank, Gaston, und euch vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ciao.